Jetzt sind wir 2 Wochen hier an der Nordsee, oder wie?
Das hier ist, und das kannst du dir überall angucken, in jedem Reiseführer, ist einer der schönsten Strände der Welt sogar. Mhm. Das wurde im Reiseführer geschrieben. Das ist hier, du musst dir ja auch mal ein bisschen so die Umstände hier anschauen. Was hast du denn von einem Strand in Spanien, wenn da überall Kronkorken im Sand vergraben sind? Jeder da seine Kippe reindrückt.
Es ist schon kalt, einfach klar.
Es ist wie in der Karibik, aber so 30 Grad kälter.
Weil da eine Wolke ist. Es ist ja wohl klar, wenn eine Wolke auf Mallorca sich eine Wolke vor die Sonne schiebt, da ist das da auch kalt. Das ist ja immer. Man sagt ja, das ist ein schöner Satz, der sowieso im Urlaub oft gesagt wird. Es ist abends, wenn die Sonne weg ist, ist es kalt.
Oh, jetzt regnet.
Das gilt auch hier.
Was gucken wir uns denn eigentlich an? Hier ist
es ist kalt.
Hier ist gar nichts.
Schmeckt dir nicht, haben 10-mal gesagt, wir fahren nach Mallorca wie jedes Jahr. Wir wollten einen Bierbrunnen.
Es gibt hier eine Marineausstellung. Hier war früher die Marine. Man kann hier in ein altes, hier gibt es ein altes, aufgebocktes U-Boot, das ist zur Hälfte aufgeschnitten. Ja. Da gehen wir nachher rein, da könnt ihr euch mal angucken, wie so ein U-Boot aussah, als hier noch die Marine ansässig war. Das ist ein bisschen her jetzt mittlerweile schon. Und ansonsten laufen wir hier weiter und wenn wir da hinten um die...
Klar, es fängt an zu donnern.
Es ist Juli.
Wenn wir da vorne einmal um die Ecke sind, jetzt, komm, jetzt macht die Jacken auch mal richtig zu jetzt hier, weil sonst werdet ihr nass hier, das ist ja Quatsch.
Ich verstehe nicht, warum sind wir nicht einfach nach Malle gefahren?
Weil Corona ist, du Affe. Warum sind wir nicht einfach nach Malle gefahren? Weil das nicht einfach so geht, weil die ganze Welt geschlossen hat, deswegen. Außerdem, wenn wir da hinten um die Ecke gehen, da ist das Eiscafé Piccolino. Und das ist ein Top-Eiscafé. Das ist wie in Italien, das werdet ihr überhaupt nicht merken. Gelato und Cappuccino.
Guck mal, das Wasser hat minus 10 Grad. Will man gar nicht baden. Und ein Strandspazieren ist auch kacke. Also, du hast gesagt, hier gibt's Wattwürmer.
Also man kann euch das irgendwie nicht recht machen. Hier gibt es auch Wattwürmer, da muss halt das Wasser weg sein. Es gibt Ebbe und Flut, hast du das schon mal gemerkt?
Was machen wir jetzt 2 Wochen hier?
Guck mal, hier liegt eine tote Qualle.
Ja.
Soll ich davon jetzt ein Foto machen oder wie?
Ja, dann macht doch halt mal davon ein Foto. Aber meine Güte, ich will euch das jetzt auch nicht die ganze Zeit schönreden hier. Ihr seht doch selber, was hier los ist.
Es stehen hier nicht mal Strandkörbe.
Ja, weil es halt gerade auch regnet, deswegen werden die reingeräumt. Ansonsten durchfeuchten die.
Paul Sei doch mal Rübke froh. Ist jetzt in L.A.
Paul Ribke, wenn du ein Leben leben willst wie Paul Ribke, dann zieh doch nach L.A. Dann geh doch da nach Malibu an den Strand und red mit deinen bescheuerten Freunden und trink da Smoothies, wenn dir das besser gefällt. Da kannst du ja mal oberkörperfrei da irgendwie ein bisschen Sport machen, irgendwo am Strand in so einem eingezäunten Bereich. Und kannst dann abends auf irgendeine geile Party gehen mit Paul Ribke. Da kannst du ja mal gucken, wie lange du das da aushältst, ja?
Ich will
Wenn du aber ehrliche Freundschaft haben willst und ein vernünftiger Urlaub mit guten Gesprächen abends. Und es ist einfach nur mal ein bisschen ringerisch, dann bleibst du hier bei mir.
Nee,
aber ja klar, wenn dir das alles besser gefällt, ja? Wenn du da irgendwie so cool mit dem Hoverboard irgendwie durch die Straßen fahren willst, dann nur lieber zu Paul Ribke.
Ja.
Ich gehe ins Hotel, ich guck Fernsehen. Ich guck Tour de France.
Ja, es sind leider genauso können Urlaube verlaufen, gerade wenn man nun mal nicht die Möglichkeit hat, woanders Urlaub zu machen, als da, wo man eh schon die ganze Zeit ist. Aber es kommt ja im Urlaub nicht immer nur auf die Umstände an, sondern auch ein bisschen auf das Verhalten. Es kommt ja wirklich darauf an, wie man sich, also zum Beispiel ich habe jetzt hier nicht so viel zu tun, ich habe so eine Art Ferien jetzt und ich habe schon vergessen, welcher Tag ist. Ich habe dieses Wochentagsding ist bei mir komplett gelöscht schon.
Das haben wir gemerkt. Du kamst nämlich eben eine halbe Stunde zu spät und deswegen muss man auch sagen, es ist ein bisschen eisige Stimmung im Raum, weil Jakob und ich, wir wussten absolut nicht mehr, was wir uns noch erzählen sollen. Wir saßen stumm da, er hat Formel 1 alte Classics geguckt.
So ist das.
3 Minuten Verfolgungsjagden hat er sich angeguckt und ich habe irgendwie an die Wand gestarrt. Das war das, bevor du hier reinkamst.
Das habe ich gemerkt.
Ja.
Als man hier reinkam, drängt sich ein Begriff auf, wenn man hier so diese zu schneidende Luft hier durchlaufen muss, austherapiert. Das dachte ich, wirklich komplett austherapierte Stimmung.
Ja, ein Käse, es ist doch eigentlich so, wir haben uns jetzt mit dieser Nordsee-Stimmung richtig selber so in die Depression reingesendet.
Das ist eine Autosuggestion der schlechten Laune.
Dabei ist doch das eigentliche Ziel bei der Baywatch Berlin Summer Breeze, dass wir den Leuten Urlaub für die Ohren schenken.
Ich bin auch gut drauf, ich weiß gar nicht, was ihr habt.
Und da müssen wir jetzt auch die Kurve finden, weil wir wollen den Leuten 1,5 Stunden gute Laune schenken. Und selbst wenn ihr an der Nordsee seid und so ein Wetter vorfindet und eure Eltern Eltern euch da so reingelabert haben in den Urlaub oder sonst irgendein Arschloch. Dann gibt's jetzt anderthalb Stunden Ibiza für die Ohren. Die Raffaello-Insel zum Hören.
Ich bin auch überhaupt, also meine Haltung gerade, ne, die ich hier hatte, das ist ja auch meine echte Haltung. Ich musste ja andauernd an die Nordsee, weil ja meine Oma da gewohnt hat. Und meine Oma hat einfach kreative Möglichkeiten gefunden, mich als Kind zu unterhalten. Und darauf kommt es an. Das Verhalten. Meine Oma hatte nicht so besonders viel Geld und hatte, auch wenn sie Geld hatte, keinen Bock, das für mich auszugeben. Und deswegen hat sie kreative Möglichkeiten gefunden, wie ich trotzdem tolle Urlaubserlebnisse hatte. Es gibt beispielsweise ein Aquarium am Südstrand in Wilhelmshaven. Da kann man reingehen und Geld bezahlen und sich die Fische aus der Nähe anschauen. Man kann aber auch einfach, während es draußen regnet, von außen durch die Scheibe reinschauen. Dann kostet es keinen Eintritt und man sieht die Seehunde trotzdem. Und als Kind ist dir das egal. Ich habe immer von außen reingeschaut und dann habe ich gesagt, ich möchte auch mal gerne so Fische etwas näher sehen. Meine Oma hat sofort das Problem erkannt und gesagt, ja, das machen wir aber auch ohne Eintritt. Und dann sind wir in einen großen Supermarkt gefahren zum Marktkauf. Und hinter der Fischtheke war ein großes Aquarium, in dem man zum Beispiel Hummer und Langusten sehen konnte.
Das war zum Essen.
Naja, das hat meine Oma mir dann nicht so erzählt, aber jetzt erstmal waren die da zum Rumschwimmen, so ja, wie in jedem Zoo.
SeaWorld to go war das. Ja,
SeaWorld des kleinen Mannes. Und da habe ich gestanden.
Krabbenbrötchen. Ja. SeaWorld des kleinen Mannes.
Und auch eine sehr gute Begründung. Man muss ja auch für Kinder immer eine Begründung finden, warum man irgendwo hingeht. Ne, man will eigentlich, dass sie an die Luft gehen und so. Und natürlich wollten auch immer alle, dass ich an die sogenannte frische Luft gehe. Und ich wurde manchmal wirklich einfach nur so vor die Tür gesetzt. Ne? Also es wurde raus, Tür zu und dann wurde so wahrscheinlich so durch so einen Schlitz im noch so gespäht, ob ich da noch sitze oder ob ich mittlerweile angefangen habe, mit einem Stock irgendwo gegenzuhauen. Was ja gut 80% meiner Beschäftigung als Kind war. Ja. Mit einem Stock irgendwo draufhauen oder kokeln hinterm Haus. Ja? Aber bei meiner Oma war es dann so, die wusste halt, es ist besser, man hat irgendeinen Grund. Man sagt zum Beispiel, wir gehen ein Eis essen oder wir gucken uns die Seehunde an oder wir gucken, ob die Möwen noch auf dem Poller sitzen. Weil dann ist nämlich die Welt meiner Oma war immer dann in Ordnung, wenn die Möwen noch auf dem Poller gesessen haben. Die haben natürlich immer auf dem Poller gesessen. Die hat gesagt, wir müssen jetzt gucken gehen, ob die Möwen noch auf dem Poller sitzen. Und dann habe ich mir voller Energie und Vorfreude die Schuhe angezogen, habe gesagt, ja, das machen wir jetzt. Und es ging sogar noch ereignisloser in dem Versprechen, was wir dann da machen werden, wenn meine Oma gesagt hat, weißt du, was wir jetzt machen da? Wir gucken, ob einer guckt.
Was heißt das denn?
Nichts. Das ist der Trick.
Ach so.
Wie, wo soll denn niemand gucken?
Ja, das war so eine Art, das war wie so ein Witz von meiner Oma. Ne? Die hat dann gesagt, wir gucken jetzt, ob einer guckt. So. Und dann habe ich gesagt, ja okay, das machen wir. Und ich habe das nicht hinterfragt. Und dann sind wir losgegangen und dann haben wir das gemacht. Und letztendlich sind wir... Sie weiß halt ganz genau, was passiert wäre, wenn ich gesagt hätte, wir gehen jetzt spazieren. Mhm. Wenn sie das gesagt hätte, dann wäre meine Antwort nicht so positiv aufgefallen. Insofern muss man so ein bisschen motivieren.
Ich muss auch sagen, ich habe überhaupt nichts gegen Nordseeurlaub. Das ist wunderbar. Ich kann das nur jedem ans Herz legen.
Ach.
Kein Mensch braucht Malle, kein Mensch braucht L.A. Jetzt mal Real Talk.
Ja.
Wir wollen alle an die Nordsee. Überhaupt, der Norden Deutschlands ist einer der schönsten Landstriche, die es gibt. Man kann da tolle Windräder sehen, es gibt Cuxhaven,
Moment.
Es gibt Bremen, es gibt die Nordsee.
Kriegst du Geld vom Tourismusverband?
Da ist was faul.
Kriegst du Geld vom Tourismusverband hier? Hast du so einen heimlichen Vertrag unterschrieben, dass irgendwie der...
Hast du jetzt den Mülleimer Deutschlands als Partner, oder wie?
Was? Der Mülleimer Deutschlands? Nee. Also, ich habe mich ja letzte Woche so ein bisschen reinreiten lassen und habe so einen kleinen, ich habe so ein bisschen gesagt, dass ich das nicht so gut finde.
Von wem hattest du dich denn reinreiten lassen, außer von dir selber?
Ja, von mir selbst.
Ja,
zugegeben. Und ich muss feststellen, und da frage ich auch mal dich, Klaas, du bist ja überhaupt kein Freund von Patriotismus und das ist dir alles zuwider, nicht mal Fan von einer Fußballmannschaft, das kannst du alles nicht verstehen, wie man
du,
da...
Du bist ja überhaupt kein Fan von Patriotismus, das wird mir so hingelegt, als wäre ich ein Idiot.
Ist man dann ein Idiot?
Ja, als Patriot, ja.
Okay. Ich wundere mich, mit was für einer Inbrunst die Norddeutschen anscheinend, das hat so selbe Couleur, wie der Hass zwischen Köln und Düsseldorf.
Ach.
Da ging's los. Ich habe einen Shitstorm gekriegt. Ich dachte nach der letzten Folge, ich krieg's hier ab von wegen, du bist scheiße, du nervst, wir wollen dich nicht mehr, weil du ja da so schön und nett drauf dazu aufgerufen hast, dass man mir da mit dem das Post war. Nichts. Ich habe aber so einen Hass gekriegt, über, dass ich mich negativ über Norddeutschland
Ach, das ist ja interessant.
Und ich will mal eins war so richtig exemplarisch. Da schreibt einer, Hey, ich finde dich ganz cool und angenehm und nicht so aufdringlich wie Jakob und abgehoben wie Klaas teilweise.
Ja.
Ich höre dir gerne zu und finde, du könntest dem Podcast öfter zu Wort kommen. Bleib so, wie du bist und lass dich nicht von den Saftnacken ärgern. Grüße, Alexander. Kurz danach. Okay, hab gerade dein Rant über Norddeutschland gehört. Du bist ein oberflächlicher Spast und kannst dich ins Knie ficken. Und von dieser Art kriege ich andauernd die Post.
Ja, aber da sieht man auch mal, wie man mit Lob umgehen sollte. Also nicht jeder ist dann so nett und schreibt dann noch zur Einordnung die zweite Nachricht hinterher. Damit du dann weißt, mit wem du es da eigentlich zu tun hast. Ja, man muss mit Lob offenbar genauso vorsichtig sein wie mit allen anderen Bewertungen, die von Leuten kommen, ja, die einen natürlich nicht kennen oder die das machen müssen aufgrund von zwei, drei Aussagen.
Aber warum fühlen sich die Leute da so extremst? Ich dachte immer nur, das wären Bayern.
Hunde, die so Bellen beißen.
Ja, warum fühlen die sich so nicht, auf den Schlips getreten?
Nee, weil was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Nee, das ist ja ein völlig falsches Sprichwort.
Ja, falsches Sprichwort.
Also, getroffene Hunde bellen. So. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, getroffene Hunde bellen, weil man muss sich ja mit irgendwas identifizieren. Und ich glaube, dass der Lokalpatriotismus in einem Land, in dem nationaler Patriotismus also richtig, richtig peinlich und schwachsinnig und idiotisch ist, vielleicht fördert das so ein Lokalpatriotismus.
Ja, aber dann nicht so aggressiv. Ich bin Saarländer, ne? Man kriegt von allen Seiten, kriegst du da auf die Fresse. Und man muss auch ein bisschen Selbstironie mitbringen und auch sagen, so, ja, es ist halt ein kleines liebevolles Land. Und da aber mit einer, wirklich, die waren persönlich beleidigt, die haben mich richtig so mit der Schippe stehen die vorm Haus. Ne?
Wie kannst du das gut machen? Also was ist jetzt dein konkretes Angebot?
Naja, ich habe ja jetzt gesagt, dass ich das ganz super finde, da mit den Windrädern und da mit den Schafen.
Das ist ja Schall und Rauch. Also ich fände das jetzt verbindlich, wenn du jetzt hier einfach sagst, der Sommer 2021, da geht's mal herrlich an die Nordsee. Das wäre einfach besser, würdest du auch den Worten Taten folgen lassen.
Ich kann dir da
und
auch...
Da wäre ich dann auch als Norddeutscher, also bin ich jetzt nicht, aber dann würde ich auch als Norddeutscher verstehen, wenn man da sagt, da kann man verzeihen. Wenn jemand so offen ist und sagt,
Homasiel, genau, Hucksiel, so. Karolinsiel,
mhm, Hallig, Hüsum,
Schillig. Mhm. Es gibt schon schöne Ecken da.
Borkum.
Ja, das ist ja, Norderney, ganz woanders. Ja, die Nord- und ostfriesischen Inseln natürlich.
Amrum.
St. Peter-Ording.
St. Peter.
Sehr gut.
St. Peter.
An der friesischen Halbinsel.
Da habe ich sehr langweilige Stunden erlebt.
Echt?
Also, was nicht an der Landschaft lag, was nicht an St. Peter-Ording selbst. Wunderbar. Auch für die Lunge ist es gut. Wenn man viel raucht, dann geht man dahin in Urlaub und dann ist man wieder topfit. Mhm. Danach.
Ja, nicht auf so eine Vulkaninsel hier, Lanzarote oder so. Das hast du alles schon in dir.
Ja.
So ein schwarzer Strand, den bringst du ja praktisch mit. Nee, da musst du dann schon irgendwie ein bisschen durchzupfeifen. Aber sowieso, was ich eigentlich ganz gut gefunden hätte, ist, dass mir zum Beispiel meine Sonnenbrandgefahr, die wäre ja viel geringer gewesen, wenn ich auch mehr Urlaub in Deutschland gemacht hätte. Ich war aber immer in Griechenland mit meinen Eltern, immer im selben kleinen Dorf. Und da brennt es natürlich mit 45 Grad einfach nur runter. Und das Bewusstsein dafür, dass Sonnenbrand für Kinder nicht so gut ist, wenn die jeden Sommer einen haben,
ja,
das war noch nicht so da.
Ach, das finde ich interessant.
Also es war ja auch in meiner Kindheit zum Beispiel, auch also in der Generation meiner Eltern zu dieser Zeit, auch ein totales Statussymbol, braun zu sein.
Ja.
Wer braun war, der war im Urlaub. Wer braun zurückkam, Mensch, was bist du braun geworden, wo wart ihr denn? Da war man wer in der Straße. Das heißt, braun werden hieß mehr oder weniger, man ist reich und ist irgendwohin verreist. Ja. Wenn man braun zurückkam, hieß es, der kann es sich leisten und so. Und das war... viel, viel mehr noch, als das jetzt der Fall ist, irgendwie was Schickes, braun zu sein. Und meine Mutter hat also 90% des Urlaubs daran gearbeitet, braun zu sein. Sie hat mehrere Bücher, also allein die Anzahl der Bücher, die sie gelesen hat, nach so 3 Wochen Urlaub, zeigt schon, wie wenig Zeit sie mit mir verbracht haben kann.
Ja.
Das waren wirklich so 3000 Seiten Bücher. Wenn man die gelesen
hat. Der Medikus, Telefonbuch ganz Deutschland, alles durchgepetert.
Ja, dann kann ja gar nicht sein. Und immer diese Flehen, weißt du, dann stehst du, so, du hüpfst von einem Bein aufs andere, weil der Sand so heiß ist, 20 Minuten lang an der Liege deiner Mutter und sagst, wer kommt jetzt mit mir ins Wasser? Wer kommt mit mir ins Wasser? Komm bitte mit mir ins Wasser. Nein, gleich.
Wenn du gesagt hast, guck mal Mama, was ich kann, was Kinder häufig rufen, hat sie dann vom Buch über den Buchrücken rüber geguckt oder nicht mal das?
Nicht mal das. Sie hat weitergelesen und gesagt, super, toll. Mensch, ist ja irre, verletz dich nicht.
Mhm. Das erklärt einiges, Klaas.
Das also, ist wenn wie man du mit dem Handy. So, ernsthaft?
Ja.
Du guckst aufs Handy und sagst, ja, tolle Show, ja, mache ich, moderiere ich euch runter, mache mal.
Aber ich wollte tiefenpsychologisch weiter einsteigen, weil ich glaube, das ist der Grund, warum du heute hier sitzt und sonst im Fernsehen. Weil du da sitzen jetzt eben Leute, die sich nicht mehr für ihr Buch interessieren als für dich. Da gucken die Leute mal hin.
Ja, oder halt auch, dass ich halt immer was machen musste, damit überhaupt einer gemerkt hat, dass ich
oder
da bin.
Oder so, ja.
Nein, das ist natürlich jetzt auch gemein, ne? Meine Eltern gegenüber, die waren schon auch für mich da und es war schon schön, ne? Und abends, wenn dann alle einen kleinen Uso hatten, dann war sehr gute Stimmung.
Aber das kennt ihr schon auch, dass man so dachte, die Eltern, wenn auch andere Eltern da waren oder Freunde, dass man irgendwann erstmal nur wahrgenommen hat, je später der Abend war, wurden die so lustiger und lieber und so harmonischer irgendwie.
Ja, und dann musste man, dann so schwitzen also es war immer so, die Eltern saßen dann irgendwo in einem Restaurant.
Und die Kinder haben getobt.
Die durften rumtoben ja. Und so und irgendwann war es auch egal, wie spät, es war ja Urlaub und dann durfte man auch mal alleine bis zur Kirche.
Ja.
Und so und er kam dann immer völlig verschwitzt zurück, weil man gerade irgendwie sich
Mama,
was aus...
Mama, da ist eine Katze! Ja, so. Ja.
Und dann kommt man verschwitzt zum Tisch, stürzt sich eine Fanta runter und geht wieder. Und in diesen kurzen Besuchen merkt man, hier ist irgendwie die Stimmung anders als gerade noch. Ja. Aber man versteht ja nicht, dass das mit Alkohol zusammenhängt.
Aber das ging mir wirklich so, habe ich erst Jahre später entschlüsselt, dass der Vater Alkohol doch der Zündstoff war. Musste so sein.
Ja, aber dass man auch nochmal so am Tisch steht, nochmal so einen Arm genommen wird.
Genau, ne? So ein Arm wie er hier auch, ne?
Ja. Na, und ist das ein schöner Urlaub? Ja,
genau. Das ist schön hier, ne?
Jetzt überlege ich, weil ich das so gar nicht kenne.
Das kennst du nicht?
Nee.
Du jetzt warst doch gerade im Saarland und da gab es Weinprobe.
Ja.
Haben die
ja,
dich klar, da nicht nochmal so geknufft?
Ja, es gibt ja Leute, die werden aggressiv, wenn sie betrunken werden. War das so?
Achso, wenn ich Schläge gekriegt habe, dann meint ihr, dann lag das am Alkohol.
Nee, bei ja, mir nicht, aber deswegen, wenn du dieses Liebe nicht kennst, wie hat sich Alkohol in deiner Familie ausgewirkt? Ich weiß es ja nicht.
Naja, nee, ich habe mich gerade gefragt, entweder die Variante 1 ist, meine Eltern sind Pegeltrinker. Und sind halt einfach, weil die waren
ja
morgens
jetzt schon für dich entschuldigen.
Die waren morgens lieb zu mir und waren es abends auch. Also da kann ich gar nicht so sagen, dass das wieder Uhrzeit ist. Oder völlig abstinent. Nee. Aber das glaube ich fast
die
nicht.
Die waren komplett Dune, von morgens bis abends.
Ja, meinst du?
Ja, sicher. Klar, warum sollen die sonst lieb sein? Ja.
Ach so. Ja, mit zittriger Hand irgendwie Nutella aufs Boot geschmiert.
Aber eine halbe Stunde später, gute Laune dann.
Wir haben ja jetzt hier Summer Breeze und wir wollen so ein bisschen der Urlaub verbreiten. Und wir sind eingestiegen mit der herrlichen Nordsee. Und wusst ihr, dass es an der Nordsee gerade ein massives Problem gibt? Für mich war immer dann Nordseeurlaub angebrochen, wenn ich in so ein Nordseekrabbenbrötchen gebissen habe. Mhm. Und jetzt habe ich meinen Urlaub vor ein paar Wochen gestartet, indem ich hier ins KDW gegangen bin und da eine kleine Gourmetrunde gedreht habe. Ne?
Ja.
Und wo mir ja wirklich fast die Diamanten aus dem Portemonnaie geknallt sind, als ich den Preis gesehen habe vom Nordseekrabbenbrötchen. Es kostet gerade über 12 Euro, ein Brötchen mit Krabben. Und das liegt an meinem neuen Spirit Animal. Ich habe ein neues Lieblingstier gefunden, mit dem ich mich absolut identifiziere. Und das ist der Wittling. Sag euch der Wittling was? Nee. Das ist ein 8 Kilo schwerer Fisch aus der Familie der Dorsche. Und der Wittling ist irgendwie in die Nordsee reingehühnert und in die Ostsee. Keiner weiß, was der nun da will. Und was macht er den ganzen Tag? Der frisst die Krabben weg.
Naja.
Das ist so. Der frisst die Krabben. Die sind so, der frisst den ganzen Tag die Krabben. Dass der nicht noch nach Mayo fragt, ist schon nett. Der frisst den ganzen Tag. Und deswegen sind die so teuer. Die ganzen Fischer sagen, der scheiß Typ, da frisst er alles weg. Liebe HörerInnen, bitte googelt den Wittling, mein Spirit Animal. Der Wittling, seit 2 Jahren ist er am Stissel. Und der frisst da wirklich tonnenweise das Zeug weg, bevor das bei mir im Brötchen landet.
Ja.
Deswegen 12 Euro das Krabbenbrötchen.
Naja,
da habe ich auch gesagt, jetzt aber mal gut, dann nehme ich nur 3.
Man weiß nie, was in der Tiefe des Meeres alles so unterwegs ist. Das kann man einfach nie richtig sagen.
Meine Eltern sind keine Alkoholiker.
Nein, das wissen wir doch.
Gab es eine Depesche vom Anwalt Schmitty?
Ich habe jetzt irgendwas da mit Krabben gehört, aber ich habe mir gedacht, ich tue denen Unrecht. Die hören das ja immer und denen bricht das Herz.
Ja.
Und die kommen nächste Woche zu Besuch, die besuchen mich hier in Berlin. Ja. Das würde die Zeit nicht einfacher machen, sag ich mal, wenn da noch so ein Vorwurf im Raum steht.
Damoklesschwert, Verleumdung.
Stell sie ein schönes Glas Wein hin, wenn sie ankommen, dann ist die Stimmung gleich besser.
Ach, Mann,
naja, man muss ein bisschen aufpassen. Ich habe meine Mutter jetzt auch nicht als so liebevoll dargestellt, wie sie eigentlich ist. Also guck mal, ich wäre ja nun nicht der liebe Kerl, den ihr kennt und schätzt, ja. Wenn ich nicht eine tolle Kindheit gehabt hätte
so
mit einer liebevollen Mutter.
Nämlich,
die hört das ja auch.
Ja.
Und deswegen ist es natürlich besser. Ich erzähle von den Malen, wo wir gemeinsam im Urlaub was gemacht haben.
Ja.
Zum Beispiel, ja.
Vielleicht müssen wir mal eine Folge, weißt du, wir reden so schlecht über unsere Eltern. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal heimlich, ohne dass man das unseren Hörern auch sagt, eine Folge machen, die ganz im Sinne unserer Eltern ist. Ja. Wo wir nur Sachen von uns geben, die man auch am Kaffeetisch bei den Eltern, wenn Freunde von den Eltern da sind, erzählen würde.
Es ist aber, glaube ich, wirklich, bei meiner Mutter ist es eigentlich egal, weil...
Die hört eh nicht.
Die hört das schon und
aber
so.
Aber liest dabei ein Buch.
Es ist hier richtig scheißegal, was hier gesagt wird. Also das muss man sagen. Mario, sie freut sich über einen guten Gag, wo sie dann irgendwie beim Aufräumen oder was sie halt macht, während ja. sie das hört. Wenn man kurz abgelenkt ist von irgendwas, was man macht, so. Aber im Prinzip auch in ganz Oldenburg. Es ist, also so Leute, die sie kennen, da ist denen doch scheißegal, was wir hier reden.
Gab's mal irgendwas, wo deine Mutter dich angerufen hat, gesagt so, Klaas, das ist mir echt peinlich, könnt ihr das irgendwie aus der Mediathek löschen oder so?
Nee, das gab's nicht, nee. Aber sie hat mich oft, also jetzt
als wir in der Schönheitsklinik waren und du hast dir so Fake-Titten umgelegt, dann hat die gesagt, das ist...
Ich bespreche jetzt nicht alles, also weil es gibt ja bestimmte Dinge, da weiß man ja schon, was man da für eine Antwort kriegt, da lässt man es halt, ne? Also Sachen werden einfach mal, ja, nicht angesprochen. Der Elefant im Raum wird einfach auch mal da in der Ecke sitzen gelassen.
Teflon.
Ist ja auch manchmal egal, manchmal weiß man ja schon, also was hat man da denn nach so einer Nummer, ne? Was hat man denn da für ein sinnvolles Gespräch zu erwarten? Wenn ich sage, das besprechen wir jetzt nochmal. Das ist halt passiert, ja nun, das ist wie ein Glas, was einem runterfällt, das ist halt kaputt.
Und den Donut soll man das in jetzt der Stirn, wie war das?
Ja, also bei diesen ganzen Duellsachen, da ist sie einfach immer nur froh, dass ich ihr das hinterher erzähle. Sie will es halt nicht vorher wissen. Also insofern, da schimmert schon ein bisschen Liebe durch. Ja. Sie möchte nicht vorher wissen, was wir da machen.
Ist eine angetäuschte Sorge.
Es ist ein bisschen so eine angetäuschte Sorge.
Angespielt, so leicht angespielt die Sorge.
Genau, für sie ist es einfach, da die sorgenvolle Mutter zu spielen.
Aber was sagt sie denn, wenn du dann erzählst, ich komme gerade von Reisen und ich war nicht auf Ibiza, ich habe mir einen Bienenanzug an dem Körper gemacht, bin danach eine Klippe runtergesprungen und dann noch irgendwie einen Donut in die Stänge gesprungen.
Ja, dann sagt sie, bist ja wohl bescheuert. Ja, ne? Und muss das immer sein, sagt sie auch. Muss das wirklich immer sein? Und sage ich, ja, Mama, was soll ich machen? Soll ich Friseur sein? Sagt sie, ja, von mir aus kannst du auch Friseur sein. Mir wäre das egal.
Aber gut. Das finde ich aber gut.
Und dann reden wir über was anderes, ne? Weil, und das ist ja auch das Ding, es gibt immer bessere Themen als mein Beruf zu Hause. Und das ist eigentlich gut. Also,
das ist eigentlich gut, ja.
Es ist immer wichtiger, ob die Nachbarn jetzt für die Kinder ein Trampolin gekauft haben. Und das sind halt die wichtigen Sachen. Hier stellt einer immer die gelben Tonnen um. Und man weiß manchmal gar nicht mehr, wem jetzt welche gehört.
Würdest du dir manchmal wünschen, dass da ein bisschen mehr nachgefragt wird?
Nee.
Hand aufs Herz?
Ja, Hand aufs Herz.
So auch wenn du in den Kuh landest, wenn irgendwas so richtig, wo du stolz drauf bist, wo du sagst, so, das haben wir...
Ich war mal beim Bundespräsidenten.
Ja.
Und das war überraschend. Also,
in seiner WG in Kreuzberg? Oder
in seiner WG in Kreuzberg damals.
Kommune 1, ne?
Frank, du hast Abwaschdienst. Aber ich will auch nicht stören, macht mal.
Und dann war ich also tatsächlich im Schloss Bellevue und so, ist ein bisschen her schon. Und dann hatte ich ja so einen Termin und bin dann da so hin. Und habe ich danach dann zu meiner Mutter geschrieben, ich war gerade beim Bundespräsidenten und sie hat mir einfach nur ein Daumen-Hoch-Emoji zurückgeschickt. Das war bis heute unsere ganze Kommunikation darüber.
Es gab keine Frage?
Nein. Ja, sie sagt, ja, okay.
Wie ist denn der Bundespräsident so eingeredet? Hat er also, setzt er auch auf Ikea oder sieht man da auch mal so mein Bett?
Ja, nö, alles komplett. Der schläft da ja auch. Ja.
Ja, hat er so ein Händchen für Dekor und so?
Ja, total. Der hat ja nur einen Raum eigentlich.
Ja.
Und da hat er sich jetzt so eine zweite Ebene eingezogen, dass er oben pennen kann und
ach
unten
so,
arbeiten.
Ach so, mit so einer Treppe, ja.
Ja, mit so einer Treppe, so selber gebaut.
Ja.
Und da hat er dann oben so eine Art, einfach nur so ein Lattenrost mit so einer Matratze drauf. Und unten ist halt so ein kleiner Schreibtisch und doch so eine gemütliche Ecke mit so Fatboy-Sitzsäcken.
Ja, ja.
Hat der Graffiti auch an der Wand?
Da können so Staatsgäste können in so Sitzsäcken, können die sich da ablegen ein bisschen.
Ich habe auch gehört, der hat eine Skate-Rampe hinterm Haus.
Echt? Ja. Und muckemäßig sowas, was legt er so auf? Also,
ja, ist natürlich ein bisschen die ältere Generation.
Ja.
Trap.
Ja.
Viel Trap.
Ja. Verstehe, ja. Okay.
Der ist schon ganz, ganz, ganz gut da. Also meint man nicht, ne?
Ja.
Der ist im Prinzip eingerichtet wie damals das Schloss von Gottschalk.
Hat er sich daran orientiert?
Ja, es sind alles so, die Säulen sind alle so verspiegelt. Und ein Zimmer ist komplett im Beduinen-Style. weil es so gemütlich ist. Also da hängt, ja, so, hängt so Stoff an der Decke und, ja, überall sind Kissen und ist echt geil.
Ja. Ja. Das ist geschmackvoll, ja.
Ja, das ist wirklich, man muss sich mal viel Zeit einplanen, weil bis er alle Kerzen angezündet hat, ist meist eine halbe Stunde schon um.
Dürfen wir dich jetzt dazu weiter befragen zum Bundespräsidenten? Nein. Weil ich muss jetzt aus deinem Gesicht rauslesen, ob es bei diesen Spesen bewendet sein soll oder ob du wirklich noch sagen willst.
Ich habe sowieso, ich finde es aber ganz gut, dass ihr so eine gewisse Sensibilität mir gegenüber jetzt mal an den Tag legt und auch, ja, wirklich probiert zu gucken, na, wie fühlt er sich, wie weit kann ich gehen? Dass also, man sagt, es gibt einen schönen Begriff, da laufen die auf ganz dicken Teppichen.
Was heißt das nochmal?
Na, dass man so sich so anschleicht, weißt du, dass die Leute schon kein Geräusch machen wollen, wenn sie zu mir kommen, um mich nicht zu stören.
Ah, okay, ich dachte, das wäre jetzt sowas wie du da deine Nachbarn, die mit Mahagoni heizen. Das heißt,
das sind die Brovelights.
Ja, so.
Ja, das ist, genau, die Brovelights heizen nur mit Mahagoni. Das ist so eine bekannte Oldenburger Familie, ja, die offenbar sehr viel Geld hatte.
Aber auf dicken Teppichen hat man...
Auf dicken Teppichen läuft so, man, wenn man ihn jetzt nicht, also zum Beispiel Sonntagnachmittags, ja, musste man bei uns zu Hause auch auf dicken Teppichen gehen. Da hatte mein Vater immer geschlafen und wenn er dann tagsüber, ja, nochmal wach wurde, war die Laune... Sagen wir mal, musste man mal so,
also,
gucken.
Also semi.
Gab es keinen Daumen hoch, ne?
Nicht so viel. Und dann, das finde ich also gut, dass ihr so jetzt auch mal so probiert, mir entgegenzukommen, zu gucken, wie ist er heute drauf? Mhm. Was können wir von ihm erwarten? Mhm. Mich auch nicht zu überfordern. Ich habe jetzt die Doku gesehen von unserem geschätzten Kollegen Felix Lobrecht.
Ja.
Von Gemischtes Hack. Ne?
Ja. Die, ja, liebe Grüße.
Liebe Grüße, ja, natürlich in die Sommerpause. Alles Gute, alles Liebe. Und der hat ja jetzt so ein Netflix-Comedy-Special, habe ich noch nicht gesehen. Oder ich weiß nicht, gibt's das schon?
Gibt's schon, ja.
Gibt's schon, ja, muss ich nur angucken. Aber jetzt gibt's erstmal die Doku dazu. Der hat also die 48 Stunden davor sich selber gefilmt, wie er das so macht. Also was da, das ist ja wirklich interessant, mal so richtig so ein Werkstatt-Einblick in, wie entsteht Comedy hinter den Kulissen, wie ist das Team, wer ist wer, wer macht welchen Job, wie geht man so miteinander um. Und das war wirklich
das total... Das hat er selber gefilmt?
Nee, das hat so einer, hat ihn dann gefilmt, weiß nicht, wahrscheinlich, also keine Ahnung, es war, also es war YouTube vielleicht selber ausgedacht, dass man das macht vielleicht.
Ja.
So, mhm, das kann sein. Und da gibt's eine schöne Szene, dann sagt so einer, du Felix, wenn dir das jetzt hier zu viele Leute im Raum sind, dann musst du mir Bescheid sagen. So wirklich so eine Randnotiz eigentlich, mhm, ist so im Vorbeigehen.
Haben wir jetzt auch noch nie so zu dir gesagt.
Und das
gesagt,
hat mich,
ne,
richtig beeindruckt. Ja. Also... Auf sowas kommt bei mir keiner. Dass man mal sagt, Klaas, ist dir das hier zu viel Gewusel? Sollen die Leute vielleicht mal raus hier? Closed set.
Wie ist es
Leute,
denn bei
die
dir?
Wirklich nur... Bitte?
Wie ist es denn bei dir?
Wie meinst du?
Ja, wie nimmst du das denn wahr? Also was würdest du dir wünschen? Das, was Felix Lobrecht da hatte.
Ja,
nämlich, weil bei uns
dass ihr immer auch mal so ein Gefühl habt dafür, wann es mir vielleicht mal reicht. Wann ihr sagen müsst, jetzt müssen wir den Künstler mal ein bisschen abschirmen. Ja. Jetzt reicht mal. Der muss jetzt hier gleich eine große Show machen. Der muss hier bei Late Night Berlin vor die Massen treten. Der muss jetzt hier gleich, wird er aus der Maske, kommt er raus, dann kriegt er noch ein paar Modkarten in die Hand gedrückt. Da muss ich dann meine Witze erzählen.
Ja, wie ist deine Realität? Wie ist deine Realität?
Also bei JKP, also Joko und Klaas gegen ProSieben, da haben wir eigentlich immer gestritten nochmal vor der Sendung alle zusammen.
Ja, oder ich werde halt einfach, es wird überhaupt nicht darauf eingegangen, dass ich da wirklich auch was leiste. Und ich finde, dass ihr, also so dieses Künstlerische, was ich dann durchaus auch hab, ne?
Du?
Ihr denkt ja immer, ich gehe da einfach da raus und muss dann da ein bisschen da moderieren und dann komme ich wieder, ja, nach Hause. Aha. Ihr nehmt mich nicht als Künstler wahr.
Ja. Ja.
Und der Felix Lobrecht, der macht Comedy und das ist halt, er sagte auch über sich selber in der Doku, er ist einfach ein Perfektionist. Er ist ein absoluter Perfektionist. Ich bin eigentlich auch ein Perfektionist, aber ich habe nicht das Umfeld dafür.
Du bist für mich kein Künstler, Klaas.
Mache ich etwa keine Fernsehshows, nur weil ich von euch immer genervt werde bis 10 Sekunden vorher?
Klaas, angenommen, wir spielen das mal durch. Wir würden einen Doku machen, 48 Stunden vor deinem Auftritt bei Joko und Klaas gegen ProSieben.
So.
47 Stunden wären in deinem Hotel.
Nee,
dann kommst du schlecht gelaunt angebraust, sagst so, okay, was machen wir heute? Ja, müssen wir ja nicht proben, da fahren wir ja dann gleich in der Sendung. Ist der Steven vorbereitet? Ja, okay, und los geht's.
Ja, weil ihr mich so kaputt gemacht habt schon.
Was gibt's denn?
Ihr habt das erstmal zum Catering.
Ihr habt das zarte Pflänzchen. Meine Künstlerseele, habt ihr mich schon platt getreten. Das ist es nämlich. Das gab's nämlich mal irgendwann.
Ja.
Und mittlerweile, ich gucke nicht mehr, was ich anziehe. Letztens, da hatte ich ein Hemd an, habe ich selber gesehen im Fernsehen. Dachte ich, was habe ich denn da an? So ein senfgelbes Hemd, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das haben die mir irgendwie angezogen. Und ich bin da mittlerweile sowas von kaputt. Ich bin so gebrochen. Ich komme da rein, die ziehen mir irgendwas an. Das die sagen, da sind die Leute, hier ist die Kamera, da wo es rot leuchtet, da grinst du rein und winkst ab und zu mal und dann mache ich das.
Lars, das war immer dein Traum, dass du so spleenige Sachen machen kannst und keiner traut sich mehr nachzufragen. Ja. Und so war es auch mit dem Hemd.
Ja.
Der ein oder andere hat sich so einen Gedanken dazu gemacht, aber keiner käme auf die Idee zu dir zu sagen, so, sag mal, hast du dich da vergriffen?
Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht.
Das ist doch eigentlich eine... Das ich bin, zeigt nee, aber, deinen Promi-Status.
Nee, aber das zeigt aber auch, wie egal ich euch bin. Ihr wisst doch, dass ich farbenblind bin. Ihr wisst doch, dass ich eine extreme Farbschwäche habe. Und an mir selber in einem falschen Licht, dann sehe ich das nicht. Ich denke, ja, irgendwie so ein Hemd, ja, halt mal was anderes, mir doch egal. Ich kann nicht immer nur blaue Hemden anziehen oder...
Also sollen wir jetzt eine Doku über dich machen oder was?
Ihr sollt keine Doku über
mich
machen.
Ich will es machen.
Ich will, dass ihr mal ein bisschen euch am Zippel reißt. Und weil wenn ich nämlich irgendwann mal hier... Wenn ich mal streike, wenn ich mal Künstlerstreik mache,
ja,
dann wollen wir mal sehen. Also dann als allererstes, ne, ist dann das, was die halbe Stunde, die ich heute zu spät gekommen bin, erinnert euch an die Stimmung, die hier herrscht. Ne?
Ja, waren wir
das ist dann
drauf.
Der Podcast. Das ist dann der Podcast. Die halbe Stunde, bevor ich hierher kam. Und erst als ich hierher kam, da ist hier die Sonne aufgegangen. Seid doch mal ehrlich.
Das stimmt.
Und ja, ich möchte einfach, dass ihr mit ein bisschen mehr Glasé-Handschuhe, nicht so viel Arbeitshandschuhe, mehr Glasé-Handschuhe bitte.
Ja.
Nicht diese Dinger, die man nimmt, damit man eine Schubkarre besser anfassen kann, sondern Glasé-Handschuhe, bitte.
Mhm. Und Schmidt, sollen wir mal eine Doku über dich machen?
Nee.
Oh, das wäre aber auch gut. Das wäre hier so, hier About Schmidt gibt's ja schon. Nee, aber das wäre so ein bisschen wie, kennt ihr den Film Elling?
Ja,
ist das ein bisschen so?
Aber noch was, mit Echsen. Wie läppst du da das Bild? Klaas hat uns ja... So
erzähl
Bild.
Doch mal, worum es geht in Elling. Er weiß das nicht.
Ich weiß nicht,
worum erzähl
es
ihm doch einmal, worum das in dem Film Elling ist. Ein toller Film, kann ich nur jedem empfehlen. Worum geht es in dem Film Elling?
Was hat das mit Schmidt zu tun?
Ja, nichts. Erzähl doch einfach mal nur die Handlung jetzt. Das hat ja mit dir nichts zu tun. Aber erzähl bloß mal die Handlung, was bei Elling
ich
ist.
Ich weiß es gar nicht mehr. Ist irgendwas mit, ist ein also, Autist und der hat...
Nein, das ist kein, also jetzt einmal anders. Das ist jemand, der ja, ein bisschen schwierige Kindheit und der hat halt also viele Jahre lang hat er dann... in so einem, ja, betreut gewohnt, ja. Und dann irgendwann heißt es halt, er und ein anderer Kumpel, der ein anderes Problem hat im Kopf, die zwei ziehen halt in so eine WG,
ja.
Und die müssen dann
das
halt im Erwachsenenalter und müssen dann halt so lernen, wie alles geht, ne? Also einkaufen und telefonieren und
ja.
Naja, und da gibt's dann, ist ganz, ganz herzlich gemacht.
Ist da auch Echsen?
Nee, da gibt's keine Echsen, das ist wahrscheinlich auch nur wegen, ja. Optisch so, ja. Also, man, ich dachte gerade dran, Herrgott. Ja. Ja, wer den Film kennt, vielleicht ist es.
Warum dachtest du jetzt da dran? Wie kommst du darauf?
Ja, weil der auch ein bisschen, ne,
was
der,
aus dem Film hat dich jetzt an mich erinnert?
Nee,
der hat
Eigenbrötler.
Na, der hat spezielle Ideen, zum Beispiel auch dieses, also eine Sache hat mich extrem an dich erinnert, und zwar diese Ambivalenz, die du ja hast zwischen nach vorne gehen, erste Reihe, prominenter sein, im Mittelpunkt stehen.
Hab ich nicht.
Nee, genau. Und was gleichzeitig, also hier sitzen, in ein Mikrofon reden und in das Mikrofon rein sagen, dass man eigentlich das nicht will, dass man irgendwo erkannt wird. So, diese Ambivalenz, von der ich spreche, die hat er auch, weil er ist zum Beispiel, ganz am Ende kommt raus, jetzt, das spoilert man nix, er ist der Sauerkrautpoet. Ja, er macht also Gedichte, schreibt er auf. Ach. Und die steckt er dann im Supermarkt in Sauerkrautpackung. Das heißt, irgendwo kauft sich einer eine Sauerkrautpackung, ja, ja, und hat dann ein Gedicht von,
ja,
ihm. Das heißt, es, ja, ist ja auch eine Form von versteckter
Mach
Egozentrik.
Mach das doch auch mal, Schmidt, dass du so Gedichte machst.
Und das ist doch ein schönes Bild für dieses Hin- und Hergezogen, ja, sein. Ja? Zum einen will man schon sich ausdrücken, ja, expressiv sein. Zum anderen aber steckt er das also in so kleine Sauerkrautpackungen. Keiner kriegt das mit.
Schmidt,
also das ist doch genau das, was du willst.
In so eine Stange West im Kiosk kann er doch so ein paar Gedichte mal machen.
Ja.
Ich wollte nur die Sonnenseiten des Promi-Lebens so ein bisschen abschöpfen, da mal so reinschnuppern. Das fand ich gut.
Was hast du dir denn gedacht,
ja letzte
was das
Woche
ist?
Haben wir doch gesagt, irgendwie, wir würden, also aus tiefster Überzeugung, ich mache Werbung für alles, ne?
Ja.
Weil bisher war meine Ausbeuten nicht so groß. Mit Dixi-Klos und was war das andere noch? Dixi-Klos.
Ja, Dixi-Klos war jetzt, sagen wir mal. So,
war der Höhepunkt bisher.
War der Höhepunkt deiner Brand-Experience.
Ja, ich dachte ja bis dahin auch, da gibt's dann vielleicht auch Geld dafür. Aber ist gar nicht.
Gab's denn Dixi-Klo?
Nee.
Okay.
Also dann hast du auch keine Werbung gemacht dafür.
Nee,
also doch, du hast
sagen.
Werbung gemacht dafür, aber ja, es ist jetzt nicht so ein Geben und Nehmen.
Okay, dann habe ich jetzt eine zweite Chance. Ich, ja, habe nämlich wieder eine Anfrage gekriegt.
Ah ja.
Mhm.
Und jeder, also das ist, man kann ja jetzt nicht gleich erwarten, dass man hier mit Porsche einsteigt oder so.
Mhm.
Sehe ich ja auch ein. Und ich brauche da euren Rat, wie ich damit umgehen soll. Und zwar schreibt mir da jemand, Sekunde, ich muss das suchen, Sekunde. Oh, da habe ich auch noch was gemacht.
Was hast du da an deinem Handy gefunden? Erzähl's doch mal. Was lässt sich da denn so kichern? Bevor du das erzählst, was du erzählen willst, zeig doch mal, wo du gerade so kichern musstest.
Okay, muss ich euch mal was vor. Ich find's, vielleicht findet ihr es auch so witzig wie ich. Aber es hat irgendwie, es beschreibt unseren Beruf irgendwie ganz gut. Nachdem ich die Diskussion beim letzten Baywatch Berlin mitbekommen habe, dachte ich, ich muss mal schreiben. Ich schätze dich als eine von Selbstzweifeln geplagte, dafür aber sehr reflektierte Person ein. Da dachte ich doch, uiuiui, das wird ja richtig deep hier. Ich bin selbst so.
Ah.
Als ich am Wochenende Striptease-Flunky-Ball gespielt habe, kamen mir am nächsten Tag die Überlegungen. Man will den Leuten nur eine gute Show liefern und riskiert, zum Spottgespräch zu werden. Jedenfalls hoffe ich, dass du dich in dieser harten Showwelt durchsetzt und gelassener mit deinem Ruhm durch.
Also das ist eine schöne Analogie für das, was du hier auch jede Woche machst. Ja. Striptease-Flunkyball.
Da kamen also einem machst, die Überlegungen.
Du machst, was wir hier machen, ist eigentlich sehen, Striptease-Flunkyball. Ne?
Ja. Meine Güte, ey. Aber was ich da eigentlich, ja, hier. Also, wieder ins...
Wer hat das geschrieben? Richard David Precht oder wer hat der geschrieben? Nee, das ist ja richtig deep.
Aber jetzt schreibt sein. Gerne würden wir dir für deine neue Wohnung ein paar unserer Tontöpfe zukommen lassen, falls du ein paar Pflanzen hast.
Ja. Okay.
Ja. Und was gibt's an Knete?
Nix, also ein paar Tontöpfe.
Und was sollst du dafür machen?
Wobei, die können teuer sein. So ein
Terrakotta-Topf. Hast du jetzt schon gesagt, den Namen hier? Das piepsen wir.
Gerade sind wir dabei, unseren kleinen eigenen Online-Shop aufzubauen und hoffen, mit diesen ein paar unserer Töpfe unter das Volk zu bringen.
Mhm.
Ja. Schreib sein.
Das piepen wir, Schmitty.
Das piepen wir nicht.
Doch, das piepen wir.
Nein, ich will die Tontöpfe.
Während du jetzt da noch drüber redest, ob wir das piepen, haben die Leute schon gepiept gehört.
Warum gönnt ihr mir nicht mal ein paar Tontöpfe?
Weil da gibt's nichts. Nee, das ist. Wir haben hier ganz klipp und klar, letzte Woche war das Thema. Klaas, du hast das aufgemacht, ob man Schmitty nicht als Influencerin aufbaut.
Ja,
und jetzt. So, und jetzt pass mal auf, Schmitty. Und da wurde klipp und klar eine Bedingung genannt. Und da ging es nicht um Penunsen und so. Da ging es darum, alles kommt dreimal. Und wir, Klaas und ich, müssen das auch gut finden. Und jetzt sag ich dir mal was. Ich finde scheiße. Tontöpfe können wir am Arsch lecken. Das will ich nicht haben.
Das ist ein kleines Familienunternehmen.
Das ist nichts wert. Das kann ich nicht mal bei eBay verscherbeln. Da sollen gute Sachen kommen. Und da soll nicht jedes Arschloch dir jetzt schreiben und da unseren Dreck uns anbieten, den wir nicht geschenkt haben wollen. Wir wollen Sachen geschenkt haben wollen, die wir auch geschenkt haben wollen. Darum geht's, Schmitty.
Ich möchte die Tontöpfe haben.
Du bist also willfähriges Opfer dafür, jeden, der da seinen Müll ablädt.
Versteht ihr nicht mal, dass ich gerade eine Chance habe, vom Dixi-Klo-Influencer zum Tontopf-Influencer
zu kommen? Das ist hier doch nicht Hans im Glück. Du tauschst doch nicht hoch.
Aber es ist doch von Scheiße zu Terrakotta.
Ja, wirklich, andere Leute tragen sowas raus aus dem Haus.
Ja. Das wäre so ein Punkt, wo meine Mutter auch mal sagen könnte, Mensch toll, der Bub hat's geschafft, der ist nämlich jetzt Tontopf-Influencer.
Ja.
Und das könnt ihr mir nicht. Warum eigentlich?
Ja, was machen wir jetzt? Sollen wir ihn einmal seine Adresse sagen lassen da? Ungepiepst?
Tontopfi.de oder was ist das denn?
Ja, sag's nur einmal, dann ohne
Piepsen. Wir piepsen so ein bisschen, dass man es erahnen
kann. Nee, sag mal.
Kurviri Design heißen die. Ein kleines Familienunternehmen, das über ihren Online-Shop, bla bla bla. Ja, aber ist das so mit so Influencern, kriegen die nie Geld? Also
doch immer.
Nur das Duschgel geschickt?
Nein.
Die kriegen natürlich immer Geld.
Die Hautlotion.
Das ist Quatsch. Ich habe jetzt auf Klaas anraten.
Millionen kann man da verdienen.
Habe ich Bonnie Strange gehört im OMR-Podcast. Hast du ja letzte Woche davon berichtet. Super Interview. Sie liebt Geld, hast du ja alles berichtet. Die verdient da Millionen, hat sie gesagt.
Nee, vor allem, die Frage ist, in manchen Jahren kann man ja sogar Millionen damit verdienen. Und dann sagt sie, ja, stimmt. Und kichert das so weg und dann 10 Minuten später überlegt sie, ob sie vielleicht nochmal ein Haus demnächst mal kauft.
Das war also, ich auch irritiert.
Da liegen
von.
Die Millionen praktisch schon auf dem Konto.
Ja.
Und sie muss eigentlich nur rangehen.
Vielleicht verkauft die Tontöpfe, die ihr zugeschickt wird.
Das kann alles sein, ne? Weiß
also
ja,
da genug. Muss ich dringend was tun, Schmitty.
Ja.
Als letztes hat mir noch jemand was geschickt und das passt auch ganz gut. Klaas, da ist nämlich jemandem aufgefallen. Also pass auf, du hast in der letzten Folge folgendermaßen gelacht.
Ein Aufklebermuseum. Spoiler.
Ich mach das nochmal.
Ein Aufklebermuseum. Spoiler.
Ja, so ohne so aus dem Kontext gerissen, klingt das ein bisschen irre.
Ja, es klingt ein bisschen irre und ich glaube mal, du hast wahrscheinlich über mich gelacht. Über meinen Tontöpfe, über Dixi-Klo, sowas. Und da ist einem aufgefallen, dass das ja so klingt.
Oh. Ist das der Joker? Ist das der Joker?
Das ist der Joker. Und jetzt hören wir nochmal Klaas.
Ein Aufklebermuseum. Spoiler.
Und jetzt den Joker.
Oh. Ja, guck mal. Dafür hat der Joaquin Phoenix da sich da ein Jahr lang in die Rolle reingedacht.
Nee, dafür haben die einen Oscar überwiesen. Und was hast du?
Ja, nix habe ich.
Ja.
Gar nichts. Den Radio Regenbogen Award.
Bist du der traurige Clown, der irgendwann amok läuft?
Tja. Ich weiß nicht, also ich glaube nicht. Nee, also da sind jetzt erstmal andere dran, ne? Oder? Also momentan geht's mir noch gut. Ich bin da guter Dinge. Es ist ja momentan, muss man wirklich sagen, da gibt es andere Leute, von denen ich so das Gefühl habe, bei denen ist nicht alles in Ordnung. Ich will da jetzt hier nicht die große Boulevardnummer hier ausschlachten, aber an einem Thema kommt man ja gerade nicht vorbei, ob man will oder nicht, weil da kommen jetzt da Details ans Licht. Das erstaunt mich doch schon einigermaßen. Worum es jetzt genau geht, was so der richtige Vorwurf ist, habe ich jetzt nicht so richtig verstanden. Es geht um Johnny Depp. Johnny Depp und seine Ex-Frau mittlerweile, also nimmt man mal an, Ex-Frau, ne?
Ja.
Amber Heard. Die liefern sich jetzt gerade so einen Streit und da geht es dann darum, wer hat jetzt wen gehauen oder überhaupt oder zuerst oder so irgendwie. Es kommen aber immer mal wieder so kuriose Dinge ans Licht. Unter anderem eine Sache, die Jaco und mir unabhängig voneinander irgendwie sich verfangen hat in unserem Kopf, ne? Nämlich welcher Umstand?
Die hat ihm da ins Ehebett geschissen.
Ja.
Was?
Ja. Also das.
Also man sagt ja häufig, da bei dem Prozess wird schmutzige Wäsche gewaschen, aber das ist so eindeutig. Also
hä? Die hat ins Bett geschissen.
Du, da ist viel passiert.
Absicht.
Was ist denn so die Backstory? Also warum?
Es hat sich hochgeschaukelt.
Die haben ja.
Es ist eskaliert.
Also so richtig. Also man kann das nur noch als Übersprungshandlung, ich weiß nicht, oder als Provokation. Es gibt auch andere Momente, wo die.
Aber habt
so
ihr einem heulend, Streit mal überlegt?
Beim fahrenden Auto den Hund aus dem Fenster gehalten haben und so Sachen. Also so Dinge, die man sich dann am Ende denkt, wie kam denn das jetzt nochmal?
Aber habt ihr euch in einem Streit mal überlegt, ich bin jetzt so sauer, jetzt reicht's, ins Doppelbett und dann...
Ja, man denkt mal, das ist so fern von einem, ne? Ich weiß aber, als sie Viva dicht gemacht haben, da gab es eine Weihnachtsfeier und da ist ein Kollege in das Büro des Viva-Chefs gegangen und hat auf den Schreibtisch geschissen. Wahre Geschichte.
In Köln?
Mhm.
Ja, das weiß ich.
Weißt du, ne?
Ja. Das ging da um und ich habe auch eine Vermutung, wer es war.
Ja.
Ja. Also das wollen wir jetzt hier nicht.
Hat er den Chef da, weil der war sauer. Weil dieser Viva irgendwie.
Ja. Ja, der hätte er also immer, also um da jetzt dem Richtigen auf den Schreibtisch zu scheißen, ist das bei Viva damals ein langer Weg gewesen. Ne?
Ja.
Da musste man dem Nächstbesten.
Nein, aber warum, was ist so krank? Warum ist diese Branche so krank? Könnt ihr euch vorstellen, dass bei SAP jemand da hochgeht zum Hopp und da die Hose runterzieht und dem auf den Schreibtisch scheißt?
Also es gibt auf jeden Fall ein paar, die das wollen.
Ja.
Das habe ich mitbekommen.
Ja. Aber was ihr vielleicht gerade nicht bedenkt, also was noch unangenehmer ist, als jemandem auf der höchsten Eskalationsstufe irgendwo hinzuscheißen, ist, wenn einer, das habe ich erlebt, ein Bekannter war super betrunken und ist dann auf ein Auto geklettert und hat gesagt, ich scheiße jetzt hier aufs Auto. Und dann hat's nicht geklappt. Und das war noch erbärmlicher als das praktisch, was er angekündigt hatte. Weil ihr müsst euch vorstellen, so jetzt reicht's und jetzt steige ich hier rauf und jetzt Hose und los geht's. Und dann hat's nicht geklappt und alle gucken so. Und man denkt so,
war dir das dann peinlich, dass das nicht geklappt hat?
Nein, aber ich hätte nie gedacht, dass es peinlich ist, dass es nicht passiert, als dass es passiert wäre.
Wurdest du denn erwischt?
Nein, aber es war im ganzen Timing eine ganz unrunde Nummer. Das ist so wie du gehst aufs 10-Meter-Brett und dann gehst wieder runter.
Zwergenaufstand abgeblasen.
Das war jetzt keine deiner glorreichsten Taten.
Nee, war keine. Nein, ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht.
Ja?
Nee. Nein, das passt wirklich nicht. Passt nicht. Das will ich nicht
Na, wer weiß. Also jeder hat eine Vergangenheit.
Ja.
Habt ihr mir jetzt aber gesagt, warum die Dame dem ins Bett geschissen hat?
Die war sauer, Schmitti. Jetzt stell dich nicht blöd.
Klar, dass sie das jetzt nicht aus Freude gemacht hat, oder zu sagen, hier, Valentinstag, ich habe da was vorbereitet. Also ist ja klar, dass sie das irgendwie aus so einer Art Ärger heraus gemacht hat, nehme ich mal an.
Aber die haben wirklich eine weirde Art, sich so in der Ehe hochzuschaukeln. Aus irgendeinem Grund hat er sich auch einen Finger abgeschnitten und da irgendwie mit Blut an die Wand gemalt. Weiß man nicht.
Ja.
Das sah immer... hochgekocht. Er ist irgendwie hochgekocht. Ist komisch eskaliert.
Ja, es sieht.
Chapeau.
Ja, also.
Irgendwie auch.
Ich habe letztens auch so unzusammenhängende Sachen. Ich habe letztens eine Sendung gesehen, die extrem zusammenhangslos war. Habt ihr das mal gesehen? Ich weiß gar nicht, wie die hieß. Das war so eine Ranking-Show auf RTL 2. Ne? Und da bin ich so hängen geblieben. Und hab das geguckt. Ich weiß gar nicht genau, wie das hieß. Und ich weiß auch nicht, also mich würde wirklich interessieren, wie die einzelnen Themen zusammenpassen. Ich bin da nicht mehr dazu gekommen zu hören, was ist hier das große Thema, weil ich dachte, das erschließt sich mir ja schon. Wenn ich jetzt hier sehe, Platz 4, Platz 3, dann werde ich ja irgendwann wissen, diese Art von Reihenfolge ist das. Ja. Ne? Aber ich habe das bis zum Schluss nicht rausgefunden, worum es eigentlich geht. Also es waren
wirklich, können wir das erraten?
Weiß ich nicht. Ich kann euch ja mal so die Facts, die ich mir gemerkt habe, mal geben. Und ihr könnt ihr mal gucken, was es sein könnte. Also es war eine Ranking-Show, wo man also Archivmaterial gesehen hat, irgendwelche Themen. Mhm. Und dann wurden da Prominente da reingeschoben, wie man das so kennt, die dann sagen, wie sie das alles finden und so. Und das waren so Leute, also Senna war dabei von Monroe.
Senna Gamur?
Ja, Senna Gamur. Milka war dabei. Mhm. Zwei so Typen, die ich nicht kannte.
Ja, die sind oft dabei.
Weiß ich nicht, dann Janine Kunze, dann so ein Sein Wittgenstein, so ein angeheirateter Prinz da irgendwie, so einer von denen. Björn Schlönvogt und so Leute, die wurden immer wieder so reingeschoben und die haben dann gesagt, oh, um Gottes Willen, oder ach süß und so. Und dann die Abfolge war, also es ging erst irgendwie los mit dem Nazi-Verbrecher Oskar Gröning. Und
dazu hat dann Milka was gesagt.
Alle irgendwie so. Also es ging also wirklich heftigste Themen. Und auch der Off-Text war also auch ein bisschen flapsig formuliert teilweise. Also da ging es ja darum, dass dann tatsächlich eine große Geste stattgefunden hat. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert in diesem Prozess, dass dann also dieser alte gebrechliche Mann dort dann nochmal mit einer Holocaust-Überlebenden zusammenkam. Und der Off-Text war, sie hatten keinen guten Start. Kann man so sagen, ne? Ja, und dann ging es aber weiter. Das war dann der schwarze Schwan auf dem Aasee in Münster. Da gibt es einen schwarzen.
Direkt nach dem Nazi-Verbrecher den Schwan.
In einer Reihe so. Dann kam
aber das war ein anderer Platz.
Ja, das war dann das nächste. So.
War der Schwan besser als Nazi oder?
Na, es war eine ganz andere Geschichte. Also da ging es darum, dass ein schwarzer Schwan, das ist ja auch ein paar Jahre schon alte Geschichte, sich in ein Tretboot, was aussieht wie ein Schwan, verliebt hat.
Ja, stimmt. Ja,
eine ziemlich alte Geschichte. Ja. Dann ging es weiter mit Tschernobyl kam, also auch kurz, nur die Key Facts zum Thema Tschernobyl.
Und da ist auch nicht gut gelaufen,
hier, Reaktor,
schlechter Start.
Brumm, Spätfolgen und so weiter. Und dann ging es um Al Capone.
Ja, also einmal alles. Also wie bei uns im Podcast ein bisschen.
Ja, aber das also, ich find, wer rausgefunden hat, was das sollte, ich fand es irgendwie, das war fast so ein bisschen wie so eine Alexander Kluge Sendung, wo man immer so davor sitzt, so eine halbe Stunde und denkt, was will er? Worum geht's hier eigentlich? Warum ist der Opa als König verkleidet? Und was sind diese Einblendungen da?
Ja,
ich muss
und
ja
warum
sagen.
Ist jetzt Helge Schneider da? Und warum flüstert er immer so von der Seite rein, der Kluge? Und worüber reden die denn da auf Deutsch? Und warum verstehe ich es nicht?
Ich muss ja sagen, ich gucke kaum noch Fernsehen. Aber nicht auf diese Art, wo uns auf jeder Party, ich glaube, wenn man in dem Beruf arbeitet, kommt irgendein Arschloch immer auf einer Party an und sagt, ich habe ja zu Hause kein Fernsehen. Es interessiert mich nicht, ob du zu Hause ein Fernsehen hast. Geh dich begraben. Ich guck eure Sendung ja nicht, ne? Ich habe nämlich zu Hause kein Fernsehen. Das ist so das meiste, womit man so vollgelabert wird. Behaltet für euch, ihr armen Seelen. So. Ich habe 3 Fernseher zu Hause und die laufen permanent 24 Stunden am Tag.
Cool, Schmidi.
Allerdings.
Dem hast du es gezeigt.
Weißt du, was Elvis hatte? Der hatte 3 nebeneinander, weil er gehört hat, Nixon hat das auch. Und dann hat er, immer wenn ihm was nicht gefallen hat, hat er einen goldenen Revolver gehabt und in den Fernseher geschossen.
Ja, das da hat man manchmal Grund für.
Ja.
Aber ich gucke das nicht mehr, weil ich gucke eigentlich nur noch Listen.
Was machst du?
Listen gucken.
Ja, das, so wie ich.
Ich habe
eine Liste.
Nee, genau sowas nicht, sondern ich merke, ich habe einen ganzen Abend schon damit verbracht, auf Netflix runter zu scrollen, was man denn gucken könnte. Danach geht's weiter zum TV-Programm und guckt die Kanäle durch, meine 587 Kanäle. Und man guckt, was man gucken könnte. Und danach geht's zu Prime und dann guckt man mal da, was man gucken könnte. Und es sind immer diese Listen. Und ich hatte schon die schlimmsten Beziehungsstreits, wo es darum geht, so diese Scheißliste, mach diese Scheißliste aus. Seit einer Stunde muss ich mir diese Liste angucken und so. Ich mach nichts anderes mehr als Listen gucken. Dafür bezahle ich viel Geld im Monat. Um mir Listen anzugucken, was man gucken könnte.
Das stimmt, ja. Das ist ja, tatsächlich, das also früher dieses Rumschleichen in der Videothek, das hatte ja noch was.
Ja.
Irgendwie. Und dann hatte man so, ne, weil in der Videothek hat man sich dann immer schon so die Marken weggenommen.
Ja.
Ne, hatte die dann so in der Hand, praktisch so das, was man auf seinen Merkzettel sich jetzt im Internet macht, ne, das hat man dann in der Hand gehabt, indem man sich die Nummern schon mal mitgenommen hat. Und dann am Ende hat man sich dann doch für den ersten Film entschieden, hat die anderen Nummern irgendwo in die Ecke geschmissen und dann soll da einer einsortieren da. Und mittlerweile ist man da unterwegs und so. Und es macht einen richtig irre.
Ja.
Weil man auch so, es tun einem die Augen weh und so.
Ja,
und
das stimmt, so, das geht sehr auf die Augen, ja.
Und es wird einem so ein bisschen schlecht, wenn man da immer so rumdrückt und man ist von der Situation extrem stark genervt irgendwann.
Ja, man wird dadurch aggressiv und unglücklich auch. Und dann merkt man, es ist jetzt aber trotzdem irgendwann auch schon 22 Uhr.
Ja, aber manchmal denke ich mir so, das befriedigt mich mehr, als wenn ich dann jetzt irgendwas anfange. So, weil das ist irgendwie so, man guckt da durch und dann, wie, ich war auch früher einer, der hat wirklich 3 Stunden in der Videothek, ist der da um die Regale geschlichen.
Ja, ja, das glaube ich, ja.
Bis keiner mehr in der Pornoabteilung war.
Dann rein.
Und dann schnell reingehuscht, so, wie ein Wiesel. Aber naja, das kenne ich und das ja ist jetzt überlagert dahin, ne?
Ja, das stimmt, ja. Das ist tatsächlich etwas, was, also ich glaube, auch das wird sich irgendwann regulieren. Irgendwann, das gehört so in die Abteilung Etikette. Irgendwann wird es als unhöflich gelten, vor demjenigen, mit dem man einen Film gucken will, seine Listen erstmal anzugucken.
Ja, aber wie soll man es denn sonst machen? Woher holt man sich denn sonst? Man hat jetzt ja auch keine TV-Zeit. Die Hör zu habe ich jetzt auch nicht abonniert.
Nee, aber man weiß ja ungefähr, welche Filme oder Serien man gucken will. Man kann sich auch anders informieren darüber und dann nur noch abspielen. Also dieses sich inspirieren lassen in der Mediathek von diesen Dingern, das ist scheiße.
Aber bei mir ist es so hart auf die Stimmung, von der Stimmung abhängig. Ich muss erstmal rumseppen und rausfinden, in was für einer Stimmung ich bin. Dann hänge ich da beim Haneke und er sagt, heute ist nicht Haneke.
Oh, das ist aber selten, dass man Haneke-Stimmung hat, ne?
Das ist sehr, sehr selten.
Aber ich habe manchmal, bin ich so schlecht drauf, dass ich sage, also was heißt schlecht drauf? Also auf so eine spezielle Art schlecht drauf. Eigentlich so eine konstruktive schlechte Laune. Kennt ihr das?
Mhm. Ja.
Man hat so schlechte Laune, die einen davon abhält, jetzt hier so dümmlich fröhliches Zeug zu machen.
Ja.
Das ist ja manchmal ganz gut.
Ja.
Das ist auch so eine schlechte Laune, die einen dazu bringt, dass man sich besser konzentrieren kann und so.
Mhm.
Und ich weiß noch, dass ich mal in meiner alten Wohnung, das ist sehr lange her, die Jalousien runtergemacht habe. Es war draußen richtiger Sonnenschein. Ich habe einen Beamer angeworfen. Und hab mir da Caché angeguckt.
Oh, super Film.
Super Film. Aber muss man ja Bock drauf haben. Ja. Ne? Ist jetzt nicht so, dass man da rausgeht und, weißt du, wie nach so einem Hugh Grant Film, wo man selber noch so beschwingt durch die Straßen läuft und denkt, man wäre selber Hugh Grant. Mhm. So ist es da nicht. Nee. Ne?
Seid ihr Emotionsverstärker oder spielt ihr dagegen? Wenn ihr zum Beispiel schlechte Laune habt, passt ihr die Musik der schlechten Laune an oder macht ihr extra beschwingte Musik, um euch da aus dem Tal rauszuholen?
Nein, anpassen.
Ja,
ich arbeite gegen.
Echt?
Ja, weil es tut mir nicht gut, wenn ich die schlechte Laune noch verstärke.
Nein, ich liebe das, da drin zu suhlen, ey. Und dann wirklich nur noch mal, dann wird nur noch so Bright Eyes, die alten Sachen und bla bla bla.
Aber es macht dann aus stumpfer schlechter Laune manchmal konstruktive schlechte Laune, indem man es zulässt. Wenn man jetzt probiert, dagegen anzuarbeiten und das nicht so richtig akzeptiert, dass man jetzt einfach nur mal schlecht drauf ist, dann ist es irgendwie so eine unklare Haltung. Man probiert dann Dinge, an denen man scheitert, das enttäuscht einer noch mehr, dann hat man so irgendwie, keine Ahnung, dann gelingen Dinge nicht und so. Wenn man einfach akzeptiert, es ist jetzt so, ich gucke jetzt 2 Stunden Caché, weil das genau das ist, was ich jetzt sehen will. Oder
vielleicht
Wolfszeit
wir,
oder
vielleicht
Bennys
wir,
Video, die ganzen Kassenschlager, die ganzen Box-Office-Hits von Michael Haneke. Tolle, wirklich.
Ja, richtiges, Funny Games.
Richtiges Popcorn-Kino.
Ja.
Und damit will ich mir meine gute Laune hundertprozentig nicht versauen, weil bei dir ist das auch so, ne? Wenn du so richtig ohne ein Problem durch die Straße, also wenn du jetzt wirklich so barfuß durch eine Blumenwiese hüpfst, das passiert ja jetzt nicht jeden Tag,
nicht
ne?
jeden
oder?
Tag.
Nicht jeden
nee.
Tag. Und wenn es denn aber mal so ist, willst du natürlich nicht jetzt noch künstlich dafür sorgen, dass dann doch wieder so eine kleine Regenwolke mit dir mitwandert, indem du dann noch Musik hörst, die dich dann da hineinkippen lässt und so.
Nee. Also ich bin wirklich, wenn ich gute Laune habe, dann muss die Musik auch dazu passen. Wenn ich schlechte Laune habe, dann gibt's auch schlechte, dann ist richtig düster bei mir.
Aber sag mal Bescheid, wenn du mal gute Laune hast.
Deck mich am Arsch.
dass ich mir das mal anschauen kann. Na, ich hatte auch so, im Grunde ist es auch ein filminspiriertes Thema. Ich bin neulich aufgewacht und habe gedacht, ich habe lang nichts mehr von meinem Erzfeind gehört.
Wer ist denn dein Erzfeind?
Das möchte ich erstmal nicht beantworten. Ich möchte erstmal euch fragen, ob ihr auch einen Erzfeind habt.
Muss der prominent sein, der
Ernstfeind? Nein, das ist einfach... Ich habe,
bis ich 15 war, glaube ich, immer gedacht, das hieß Ernstfeind. Weil man es mit dem richtig ernst meint.
Nee, das ist ein richtigen Erzfeind. So wie Joe Gerner hat im Grunde bei GZS, hat er so keinen Kumpel, sondern nur verschiedene Abstufungen von Erzfeinden.
Ja.
Ich habe keinen richtigen Erzfeind.
Hat keinen Erzfeind?
Nee.
Sicher?
Mir fällt jetzt keiner ein, mit dem ich jetzt so einen offenen Streit hege.
Nee, das muss gar nicht heißen. Also zum Beispiel meine Erzfeindin, ich habe eine Erzfeindin nämlich.
Ah ja?
Meine Erzfeindin ist Cascada.
Warum?
Cascada ist...
Die Sängerin.
Die Sängerin ist,
hast du genau, denn mit der?
Die, vielleicht erinnert
die
euch noch...
Die ist doch ganz nett, die war früher bei Viva immer bei mir zu Gast.
Die hatte den großen Hit Evacuate the Dance Floor. Whoa, whoa, whoa. Und die war mal beim Echo auf dem Teppich, auf dem roten Teppich. Und ich habe da fürs Radio, war ich Reporter, nee, sogar fürs Fernsehen damals, fürs RBB-Fernsehen. Ui. Und da musste man eine Live-Schalte machen.
Ja.
Und das war genau in einer Zeit, also das war, was ich, 1843 bis 1846. Und dann war das. Und wenn man an so einem Teppich ist, dann kann man nicht warten, bis da die guten Promis kommen. Sondern man muss auch halbmüllige Promis dann
erstmal... Aber dann merkt man jetzt schon...
Nein, ich rede ja nicht von Cascada, Schmitty, hallo!
Ja, aber du bereitest darauf hin,
nein,
du bist ja schon...
Nein, fahr halt! Da gibt's richtig müllige Müllpromis und man muss dann einen guten Promi erwischen. Und das hatte ich mit Cascada getan. Und es war so, dass ich um 18.40 Uhr da mit Cascada stand. Es war ihr Jahr, sie hatte einen Song, der mit dem sie, glaube ich, auch beim Grand Prix war, weiß der Kuckuck. Und dann habe ich gesagt, ja, noch 3 Minuten, dann geht's los. Wäre nett, wenn sie hier bei mir kurz warten können. Dann können sie jetzt nicht vorziehen, sondern... Und um 18.42 Uhr und 50 Sekunden hat die sich verpisst. Und meine ganzen 3 Minuten basierten darauf, dass ich erstmal was fasel, wie das da ist, und dann mit der Cascada die restliche Zeit voll mache.
Ja.
Und dann ging das Licht an und solche, das war ein Horror. Und dann, ja, und Jakob, und jetzt am lila Teppich beim Echo, Mensch, Jakob, wer ist denn da bei dir? Und in diesen Momenten dachte ich so im Kopf, es ist niemand bei mir, es ist alles scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll. Da habe ich erstmal nur so gegrinst. Und ja, und das waren, da sind Stunden vergangen. Und in meinem Kopf war Stimmung wie im Reaktor von Tschernobyl, wo einer definitiv mal einen falschen Knopf gedrückt hat. Ne? Und da stand ich da wie so ein Idiot. Da habe ich noch, glaube ich, irgendwie Silbermond da so nervig anbelästigt, dass sie noch kommen. Und ich glaube, die Beatsex haben mich irgendwie gerettet, ohne dass sie das wissen. Aber das nehme ich Cascada übel.
Das verstehe ich aber sowieso. Das,
und die brauchen mir nicht mehr unterzukommen. Und wenn es darum ging, soll die mal in die Sendung kommen oder so. Und ich ja irgendwie geschafft habe zu sagen, auf keinen Fall, dann habe ich es getan. Jetzt ist es raus.
Okay. Also die Situation am roten Teppich, die kann man ja vielleicht mal von beiden Seiten mal so ein bisschen beleuchten, was da überhaupt los ist. Bei so Veranstaltungen, die es ja nun leider nicht mehr gibt. Echo gibt's nicht mehr, goldene Kamera gibt's nicht mehr. Was ist denn da passiert? Auf jeden Fall, es gibt immer weniger von diesen Veranstaltungen. Jetzt gerade gibt es natürlich gar keine roten Teppiche, ist ja nun auch nicht so schlimm. Aber mit irgendwas muss man ja die ganzen Klatschmagazine und auch die Fernsehsendung zum Thema irgendwie so voll machen. Dann sieht man, also wer ist alles da und so weiter. Und da gibt es halt verschiedene Sachen. Wenn du jetzt als Reporter, und das habe ich natürlich auch jahrelang gemacht, es gibt die Reporter, die dann für Brisant oder für Exklusiv oder für diese ganzen Mittagsmagazine da irgendwas wissen wollen. Die gibt es natürlich. Und dann gibt es uns, die wir immer darauf auf sind, die Leute zu verarschen. Weil das immer in verschiedensten Abstufungen immer unser Problem ist, dass mein Beruf ist, den auf die Nerven zu gehen.
Ja.
Das ist nun mal mein Beruf, ob ich nun witzig drauf bin an einem Tag oder nicht. Mir ist natürlich völlig egal, ob sie jetzt einen neuen Partner haben oder diese ganzen Klatschthemen da, wie feiern sie Weihnachten, was man da sonst alle so mitten im Sommer gefragt wird, damit sie da irgendwie ihre O-Töne haben fürs Archiv. Sondern ich will... einfach nur, man probiert irgendwie auf verschiedensten Arten und Weise jemanden reinzulegen und so. Und das macht natürlich auch keinen Spaß und so. Und das Problem da ist, aber das haben alle gleich, das ist egal, was du mit den Promis anstellen willst, du nimmst dir einen, der antwortet dann und dann stellst du fest, über der Schulter desjenigen, der da schon antwortet, kommt ein besserer. Ja. Ist irgendwie, man hat da irgendwie gerade, ich weiß nicht, wen da, irgendwen von GZS denn anwickelt.
Und dann kommt Udo Lindenberg.
Ja, dann denkt man so immerhin, dann hast du schon mal einen so, ne? Dann soll er da mal jetzt auch mal sagen, wie er das alles findet. Und hinten kommt Udo Lindenberg und dann ist derjenige aber gerade so fröhlich, dass er auch mal was gefragt wurde von den Kamerateams, dass er gar nicht mehr aufhören will zu antworten.
Stimmt.
Und man guckt schon gar nicht mehr hin und hält nur so das Mikro und denkt, ja, schneide ich eh weg. Und und sagt dann, ja, super, dankeschön. Und die hört einfach nicht auf, bis man irgendwann sagen muss, kleinen Moment mal, Udo, Udo, Udo. Und dann muss man halt schreien, dass Udo auch wirklich kommt. Und wenn man Glück hat, alles klar. Und schiebt praktisch den anderen dann zur Seite, so, okay, was willst du wissen? Ja? Und dann nimmt Udo irgendwie das Mikrofon, was man im Idealfall noch am Kabel hat, schleudert das ein bisschen rum, sagt, kleiner Schleudertest hier. Und wie findest du es hier? Chili, chili, Panic Panther hat alle Systeme hochgefahren. Und geht rein und das reicht dann auch. Ne? Und dann steht meistens dieser vorherige Interviewpartner immer noch verdattert da und denkt, was war das denn jetzt?
Ja. Ich weiß noch,
ist nur die Ökonomie da, was willst du machen?
Ja. Als wir früher mussten wir auch öfter an die roten Teppiche uns da so hinstellen bei MTV, bei den EMAs oder sonstiges. Und das war, ich weiß es noch, es hatte null Klemmer. So, dass man denkt, oh, jetzt kommt gleich Will Smith vorbei oder so ein Scheiß. Sondern man war einfach nur gedemütigt, weil man da wirklich wie die Hühner auf der Stange da zusammengequetscht ist. Die Fotografen demütigen sich selbst, indem sie sich für Cascada zum Beispiel fast in eine Schlägerei ausarten. Es
sind ja auch immer dieselben, die kennen sich ja.
So. Und die zweite Frage, die ich habe, woher nehmen Leute dieses Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne, dass die vielleicht gar nicht so bekannt sind, sondern eher so F-Prominenz, ne? Oder vielleicht nur die Frau von dem F-Prominenten oder der Boyfriend von dem F-Prominenten setzen sich einen verrückten Hut auf und gehen auf so einen Teppich. Keiner da kennt sie. Weder die Reporter am Rand noch die Fotografen. Und die posen so lange, bis irgendjemand sich da abdrückt. Das finde ich so faszinierend,
ja, das ist wie
dass
bei
es solche Leute gibt.
Das ist wie bei so Bienen. Man kennt das doch. Man weiß doch, Bienen stechen immer an dieselbe Stelle.
Ja.
Das heißt, wenn du jetzt ganz viele Bienen zum Beispiel auf dir hast, die würden immer, weil da wird so ein Sekret freigesetzt, dass die anderen Bienen wissen, oh, da muss ich helfen, da steche ich auch rein.
Wirklich? Das wusste ich nicht.
Ja, das ist so. Dass dann halt Bienen praktisch sich dadurch gegenseitig unterstützen können. Dass wenn wirklich ein Angriff stattfinden muss. Ne? Oder Wespen oder was, ne? Weiß ich jetzt nicht genau. Und so ist es eigentlich auch bei Fotografen. Wenn dann einer einfach nur sagt, boah, vielleicht ist das die Frau von, weiß ich auch nicht wem, ja, mach mal ein Foto.
Hey, hallo!
So, und macht dann ein Foto und dann dreht die sich da und hat so ein glitzerndes Kleid an. Dann sind alle anderen aufgescheucht und denken, oh Gott, nicht, dass ich die jetzt nicht kenne. Und dann geht das so los und dann fotografieren alle. Und das ist dann, irgendwann ist das dann wie so eine Laola-Welle der Aufmerksamkeit. Die geht dann einmal so durch die Fotografen rein und alle fotografieren dann. Und dann ist auch wieder egal, dann weiß wieder keiner, was war zuerst hier, das Huhn oder das Ei. Mhm. Und dann wird einfach drauf losfotografiert. Und so entstehen bestimmte Karrieren, von denen man dann hinterher gar nicht mehr weiß, wie sie eigentlich bekannt wurden. So nämlich.
Verstehe. Ja.
Irgendeiner hat einfach angefangen zu denken, der wäre prominent. Und dann fake it until you make it. Und irgendwann hast du dann jemanden, der so wahrgenommen wird als Prominenter, allerdings nur praktisch eigentlich, wie soll man sagen, das ist eigentlich ganz interessant, weil früher warst du prominent, weil du irgendwas konntest.
Ja.
Jonglieren, Einradfahren, singen,
ja.
Tanzen, Fußball spielen.
Ja.
Keine Ahnung. Und so der Nebeneffekt war, dass man noch irgendwo erkannt wurde. So, war halt so, das ist auch passiert. Als Abfallprodukt der Prominenz oder des Talents, was man hat, ist Prominenz entstanden. Mittlerweile entsteht Prominenz zum Selbstzweck. Durch sowas. Das Erkanntwerden ist das Talent. Und das ist doch interessant.
Das stimmt, ja, das stimmt. Ich glaube, da leben Influencer auch extrem von, ne?
Ja, irgendwie schon, ja.
Die sind dann prominent, weil sie
ein geiles Leben haben. Die haben ein Leben wie Prominente und werden damit prominent.
So. Das ist absolut die wahnsinnig.
Man kennt die nicht.
Das will ich auch. Das will ich auch.
Ja, naja,
auf Tontöpfen gebaut, meine Karriere.
Die Terrakotta-Armee von Schmidt, die ihr da bald zugeschickt bekommt, da freue ich mich drauf. Irgendwann in 2000 Jahren buddeln sie die mal auf und sagen, der wird wohl ein Terrakotta-Influencer gewesen sein. Mit seiner Armee hier.
Aber um da nochmal drauf zurückzukommen, stört euch das jetzt nicht, dass ihr keinen Erzfeind habt? Es gibt doch so manche Grundfesten im Leben, da weiß man, dass man überhaupt selber am Leben ist.
Ich befürchte, wir haben viele Erzfeinde, ahnen es nur nicht.
Nee, so geht das nicht. Ein Erzfeind ist jemand, wo beide wissen, die gucken sie in die Augen und wissen, wir sind Erzfeinde. Ist so wie eine umgekehrte Freundschaft.
Ich glaube, ich bin da auch zu naiv für.
Aber könnt ihr euch jemanden zugeben?
Denkst du, Cascada denkt, der Jakob Lund, das ist mein Erzfeind?
Ja, natürlich.
Ja?
Ist ja klar. So. Das wäre sonst gar nicht passiert.
Ich hab mal von einem Bekannten gehört, der auch an einem roten Teppich stand. Auch ein Kollege aus dem Fernsehen, der auch immer mal so Leute interviewt hat. Da hat der mal zu Lebzeiten noch von Horst Buchholz, wer ihn noch kennt, ein großer deutscher Schauspieler, Horst Buchholz, der auch in Hollywood viel gespielt hat und so weiter, aber auch in Deutschland, der hat dann einen roten Teppich gefragt, der Steve McQueen, wie war der denn so privat? Und dann hat Horst Buchholz gesagt, Steve McQueen, das war ein Arschloch. Und dann ist der weitergegangen. Und dann ist der, er hat wahrscheinlich nochmal drüber nachgedacht über die Antwort und ist dann nach 3 Metern nochmal zurückgegangen mit erhobenem Zeigefinger und hat gesagt, ein Arschloch war das! Ein richtiges Arschloch! Es war ihm also ein absolutes Bedürfnis zu sagen, was für ein großes Arschloch offenbar Steve McQueen war, mit dem er irgendwie irgendwo mal zusammen gedreht hat.
Ich glaube, Le Mans.
Ja,
der Film
stimmt.
Mhm.
Und es ist ganz interessant, ne, dass so jemand, oder ich kann mich auch erinnern, auch ein Freund, den wir auch an Tim, Freund, den wir alle kennen, der hat mal, der sollte mal Morgan Freeman interviewen für MTV auf dem roten Teppich. Er hat dann immer, Morgan Freeman hat den sehr lustig verarscht. Der hat dann immer nur gesagt, sorry, der hat statt excuse me, was man ja sagen würde, hat er immer nur gesagt, sorry, Mr. Freeman. Und dann hat Morgan Freeman sich irgendwann umgedreht und ist zu ihm hingegangen, hat ihn so am Schlawittchen gepackt, den so rangezogen und gesagt, sorry, what are you sorry for? Und wenn dir das passiert, ne, dann stehst du natürlich da. Es gibt so eine bestimmte Grenze von Hollywood-Star, wenn du mit denen irgendwie interagierst, egal wie klein und kurz das ist, das kann man nicht begreifen.
Also Tim Sproten hat es schon so hart abgekriegt, der war wirklich so der Mann für die MTV News und der musste immer überall interviewen. Und ich weiß, der hat von Brian Molko, dem Sänger von Placebo, da gab es auch mal ein Interview von ihm und die Fragen, die haben jetzt nicht so zur Stimmung gepasst von Brian Molko. Anscheinend ist Brian Molko auch einer, der dann nicht dagegen arbeitet. Gegen eine schlechte Stimmung.
Ja.
Sondern ihm da irgendwie um die Ohren gehauen hat, das sind die beschissensten Fragen, ob er sich nicht schämen sollte, solche Fragen zu stellen.
Das war alles dieses auf Kamera.
Dieses Interview ist jetzt abgebrochen, ist aufgestanden und gegangen. Dann Pete Doherty auf seiner Hochphase.
Das habe ich noch miterlebt. Da haben nämlich Tim und ich zusammen in einer WG gewohnt. Mhm. Und dann war Tim irgendwie, sollte Pete Doherty damals noch bei den Baby Shambles und immer noch
Libertines. Es war Baby Shambles.
Nee, Libertines war schon Geschichte aus den ähnlichen Gründen. Und dann gab es die Baby Shambles und die haben dann ab und zu mal Interviews gegeben und direkt vorm Interview hat er sich, damit er gut drauf ist, nochmal so ein bisschen Heroin in die Arme gespritzt und hatte also das Blut, was dann zurückläuft, in die Spritze, noch in der Spritze, hat sich dann in das vorbereitete Interviewset gesetzt. Tim neben der Kamera will seine Fragen stellen und dann hat Pete Doherty die Spritze abgedrückt und die Kamera und Tim und
Nein.
Und den Kameramann mit dem Blut
bespritzt.
Und danach hat er noch die Wände von der Garderobe, auch mit seinem Blut hat er noch Sachen an die Wand gemalt. Das war ein ganz schlechtes Wochenende von Pete Doherty.
Ja, von Tim auch.
Ja, von Tim auch.
Und der hat dann...
Aber Tim war teilweise, also in der heutigen Zeit, wäre er dadurch berühmt geworden.
Weil dieses Video kannte
jeder, das lief überall.
Der hat sogar Geld verdient damit. Wir hatten in dieser WG, haben wir uns immer sehr gefreut darüber, wenn überraschend Geld reinkam.
Ja.
Und es kam auf einmal Geld nämlich von Tim, mal was anderes. Jetzt hat Tim also Geld in die WG gebracht, was wir dann immer, alles Geld, was in diese WG kam, haben wir gemeinsam ausgegeben für Sachen, die wir alle brauchten. Und so, und jetzt hat Tim tatsächlich unerwartetes Geld reingebracht, indem er dann nach London geflogen ist und für irgendeinen Fernsehsender, weiß nicht, wie heißt, Channel 5 oder was, irgendein englischer Fernsehsender, den wir nicht kennen, hat er sich dann hingesetzt und wurde interviewt als der mit Blut bespritzt wurde.
Ach!
Ja, und
das
hat er dann
erzählt.
Hat er das erzählt, ist er richtig dahin geflogen worden, hat dann da 500 Euro gekriegt, dann ist wieder nach Hause und dann haben wir das Geld verjuckt irgendwo.
Der mit Blut beschmiert wurde.
Das waren die.
Wir waren nur mal bei einer Messerstecherei bei MTV dabei. Zwischen Rappern, aber ich werde die Namen nicht nennen, gibt nur Ärger.
Ja, stimmt. Ja, das habe ich auch miterlebt. Da wurde noch die Tür zugehalten und so. Ja.
Da habe ich gerade einen Kaffee getrunken. Lecker. Und auf einmal gibt es eine Messerstecherei. Das ist unser Beruf seit 15 Jahren. Also, dass ihr das nicht mehr komisch findet. So.
Nee, ich habe mal... Nee, es gibt halt so bestimmte Sachen, die man so erlebt. Mein Einstieg in diese ganze Branche war, als ich beim Komet 2004 oder so war das... Keine Ahnung, da war ich gerade ganz frisch bei Viva und dann hieß es jetzt, es ist Kometverleihung. Das war so eine Art Echo von damals für alle Zuhörer, die denken, Moment, Komet.
Stimmt, das gibt es ja gar nicht mehr.
Gibt es ja ewig schon nicht mehr. Das war aber eine Riesenverleihung irgendwie. Und das war in der Zeit, als Viva und MTV einfach eine große Rolle noch gespielt haben, war die Viva-Kometverleihung echt eine Hausnummer. Und jeder wollte so ein Ding haben und da kamen auch Stars aus der ganzen Welt. Und ich war da so ungefähr 6 Jahre alt. Das sieht man auch. Ich hatte so einen Anzug an aus Joggingstoff und ein rosa Hemd drunter.
Ach. Gibt es da noch Bilder?
Da gibt es Bilder noch.
Das musst du, glaube ich, zur Folge bereitstellen.
Da gibt es Bilder, habe ich mit Gülcan zusammen auf dem roten Teppich die ankommenden Stars interviewt.
Ja.
Und mich vorher mit einem alten Handtuch rasiert. Und so sehe ich da auch aus.
Wie mit dem alten Handtuch?
Ja, das war nicht notwendig zu dem Zeitpunkt. Also, einen Rasierer brauchte ich noch nicht. Das konnte man einfach so abwischen, was da kam. Und Dann war da zum Beispiel Marilyn Manson. Mhm. Und der hat dann auch während der Verleihung da richtig Gas gegeben und die hatten so eine Bühne. Also die haben auch, also im Hintergrund sagt man, dass sie wohl hier auch ein bisschen Alkohol getrunken hätten, mhm, und auch wohl ein bisschen Absinth war im Spiel. Mhm. Sagt man. Habe ich nicht gesehen, war nicht dabei, habe keinen, ja, Beweis. Aber das Gerücht ging um, dass da auch mal ein Gläschen Absinth getrunken wurde in der Band von Marilyn Manson. Mhm. Und dann hatten die so eine Hebebühne und die konnte an so Ketten irgendwie 5 Meter über die Bühne gezogen werden. Und vorne stand Marilyn Manson und die Band halt so bandmäßig aufgestellt und ganz hinten gab es eine Art Stehschlagzeug. Und da stand auch einer dran, der da so irgendwie da rumgemacht hat, also der Schlagzeuger. Und der hatte vielleicht, nehme ich an, auch mal einen Absinth getrunken und der ist wirklich rückwärts von dieser Bühne runtergefallen.
In der Sendung?
In der Sendung, ja. Der ist rückwärts runtergefallen. Abbruch, Unterbrechung, keiner wusste, lebt er noch. Überall kam das Blut und der Absinth raus. Und Leute haben geschaut, was machen wir denn jetzt? Dann hat Elton, war da noch da und hat dann eine halbe Stunde in der Halle so Programm gemacht, so Stand-up-Programm, hat also richtig die Situation gerettet, muss man sagen. Hat da, ich weiß gar nicht, ob er das moderiert hat in dem Jahr. Auf jeden Fall hat der, Elton hat absolut die Situation gerettet, indem in der Halle haben die gar nicht so richtig mitgekriegt, weil der einfach eine halbe Stunde irgendwie die Leute unterhalten hat. Und dann haben die da probiert, den da wieder zusammenzukleben. Dann kam so ein Arzt, weiß nicht, wo sie den her hatten, der hat auf jeden Fall festgestellt, dass da kein Alkohol im Blut war. Naja. Aber irgendwie ging es dann wieder, ne? Also es konnte dann alles weitergehen und so. Und das war dann schon auch ein denkwürdiger Moment. Und dann habe ich noch, und das war, glaube ich, im Jahr darauf, das können natürlich Chronisten der Zeit besser beantworten, habe ich eine Echo-Verleihung erlebt, wo die Aftershow-Party aus Pietät ohne Musik ablief. Da war es so, da lag Papst Johannes Paul im Sterben.
Oh.
Und da war Echo-Verleihung. Alle wussten, naja, ihm geht's nicht gut. Mal sehen, wie es ausgeht. Ja, heute Abend ist Echo-Verleihung. Das hängt jetzt nicht direkt miteinander zusammen. Nee. Aber was willst du machen? Ist ja schon ein Ereignis, wenn es dem Papst nicht gut geht. Und ich weiß noch, dass ich mit einem Freund in einem Publikum saß und dann kam so ein großer, also ein Mensch verkleidet als so ein großes Krokodil auf die Bühne. Das war nämlich die Hochzeit von Schnieschnar Schnappi. Diese zwei Ereignisse waren in einem Jahr.
Ja.
Also der Papst und Schnieschnar Schnappi. Und als Schnieschnar Schnappi also auf die Bühne ging, um den Echo entgegenzunehmen.
Das war ein junges Mädchen, ne? Irgendwie so eine 12-Jährige.
Genau, aber halt so ein Walking Act, ja, verkleidetes Krokodil, Schnieschnar Schnappi, das kleine Krokodil, war ein, ja, Riesenhit und hat dafür ein Echo bekommen. Und in dem Moment, wo also der Echo an Schnieschnar Schnappi überreicht wurde, sagt mein Freund zu mir ins Ohr, und jetzt stirbt der Papst. Und im Nachhinein war es so. Und dann wurde auf der Party danach aus Pietät, was ja gut ist, einfach keine Musik gespielt. Mhm. Wir gesagt haben, ja, der Papst hätte es so gewollt. Wir können hier auf der Echo Aftershow Party feiern, trinken. Die versponserten Champagnerstände sind aufgebaut.
Ja.
Mariah Carey ist da. Rammstein sind zugegen. Wenn wir jetzt hier die Party ausfallen lassen wegen sowas, eskaliert die Situation.
Ja.
Mhm. Einer doesn't do stairs, der andere doesn't do kein Saufen. Wenn wir jetzt hier die Party ausfallen lassen, gerät uns vielleicht die Situation außer Kontrolle und das kann auch der Herrgott nicht wollen.
Ja.
Insofern, ja, wurde gesagt, okay, Party okay, aber bitte ohne Musik.
Und weiß man, ist noch überliefert, ob der Papst sich darüber extrem gefreut hat? Über die Geste?
Ich weiß nicht, ob ihm das gesagt wurde. Also okay, ob damals war Herr Gänsewein damals schon zuständig. Ist Herr Gänsewein dann zu
Gänsewein, glaube ich.
Gänsewein zu ihm gekommen und hat gesagt,
beim Echo keine Musik heute. Ja.
Das ist ja danach dann entschieden worden.
Als er schon tot war.
Ich frage mich gerade, wäre das heute auch noch so? Also hat der Papst so ein bisschen an Power verloren?
Durch den Move von Benedikt.
Ja, es ist auch zu große Wechsel. Also ich meine, Johannes Paul, der war ja wirklich so, der hat einen das ganze Leben begleitet quasi als Papst, oder?
Ja, der war so ein bisschen der Helmut Kohl. Ja. Und dann ging das große Bäumchen-Wechseldichter los, ne?
Ja.
Das dann, also ich fand es schon auch ein Ding, also es war so ein bisschen wie beim Bundespräsidenten hier, dass dann so ein Horst Köhler relativ zeitgleich sagt, er will auch nicht mehr. Hat man so auch noch nicht erlebt. Mhm.
Stimmt.
Und dass dann auch der Papst sagt, Leute, lass mich in Ruhe mit dem Papstkram hier, ich setze mich hier in den Garten und ich ziehe die Klamotten weiter an und ist in Ordnung. Dann gibt es halt zwei Päpste. Das war so ein bisschen das, was sich eigentlich damals Gerhard Schröder in der Elefantenrunde überlegt hat. dass er einfach sagt, ja gut, die Merkel hat gewonnen, dann haben wir halt zwei Kanzler. Also so, das wäre eigentlich sein Lieblingsmove gewesen, zu sagen, ich trete zurück, bin aber irgendwie auch noch Bundeskanzler, so eine Art anderer Bundeskanzler. Ich sitze im Garten vom Bundeskanzleramt, habe ich nochmal so eine Bleibe, wo ich sein kann, wo ich auch so Empfänge machen kann. Für mich so im Garten vom Kanzleramt und vorne ist so die richtige Kanzlerin und ich bin so der andere Bundeskanzler, der hinten ist, der aber auch noch was zu tun hat. So ist das ja ein bisschen dann, ja, ne? Ja, jetzt. Und ja, vielleicht wäre das ein Modell.
Könnte man mal vorschlagen.
Apropos auch noch ein Modell, ne? Klar, das ging, glaube ich, auch das letzte oder vorletzte Sendung, haben wir dir das so zugerufen und du hast das in deiner unnachahmlichen Art so weggenickt. Dass wir noch eine Folge Summer Breeze vom Schlauchboot aus machen wollen. Von meinem Schlauchboot, das wir dann zu Wasser lassen werden und dann werden wir durch Berlin schippern.
Was haben denn da die Zuhörer von, frage ich mich.
Das werden wir doch mal schauen.
Nee, ich frage mich wirklich, was die Zuhörer davon haben.
Ne, die merken auch, dass da richtig jetzt auch mal nicht nur Summer Breeze ins
nicht
Ohr,
nur Nordsee,
überall so ein bisschen, aber so ein schönes Flair ist.
Ja, aber ja, die Qualität wird auch schlecht sein.
Aber nee, du kannst das auch mal mit deinen, also wenn wir dafür sorgen, dass das eine einigermaßen gute Qualität hat, so für den Hörgenuss,
ja,
dann bist du dabei, dann nimmst du dir mal einen Nachmittag frei, dann sagst du vielleicht auch zu Hause, du, es kann später werden und ich könnte besoffen heimkommen und dann gehen wir mal so ein bisschen Schlauchboot fahren.
Also ich, man darf nicht saufen, wenn man da unterwegs ist, nämlich der Führerschein weg.
Ja, nur der Fahrer muss nüchtern bleiben.
Ja, ich
könnte,
ich ja bin
Konstantin, Fahrer. Kult könnte fahren.
Ich fahre.
Nee, ich habe aber...
Nee, lass doch mal los, Klaas. Lass mal los und werd mal nee, wieder 16. Nee,
ich will vor allen Dingen nicht in dein Schlauchboot, da habe ich Angst.
Warum?
Ja, weil ich dann nicht mit meiner Haut in Kontakt komme, wie mit der Spree, weil man einen Ausschlag kriegt und Meningitis.
Ach Quatsch, nee.
Nee, ich komme damit, ich habe einen Freund, der hat auch ein Boot und ich fahre nebenher.
Nee, du gehst mit uns in das
Schlauchboot. Ich habe ein gutes Boot.
Jakob, sag mal was.
Mir fällt eins ein.
Nee, aber also ich war eigentlich voll auf deiner Seite und jetzt ist mir der Freund von Klaas eingefallen, was der für ein Boot hat und dann will ich auch lieber auf das Boot und
nein,
da senden.
Leute.
Das ist zum, für so einen Podcast ist das andere Boot, doch ist das besser als
dein
Boot.
Bevor der das nach Formentera überführt und dann ist es weg, können wir doch damit hier nochmal ein bisschen hier durch unsere Pisse fahren hier.
Das geht leider, das würde ich sofort machen.
Ja.
Geht leider nicht, weil der Motor so laut ist, weil der hat 600 PS, was du dir da vorschwebst.
Ah, ja?
Und da kann man leider keine gute Qualität, was dir sehr wichtig ist, dass der Hörgenuss nicht betrübt ist. Bei meinem Schlauchboot mit Elektromotor, du musst nur die Autobatterie so vielleicht zwischen die Beine klemmen.
Ich das schon höre. Die und Autobatterie zwischen die Beine klemmen. Das ist doch wieder da, also das klingt so nach russischem Auto. Irgendwie selber gemacht.
Ja, und dann müssen wir gucken, dass da kein Wasser reinkommt. Und wir blasen das auch zusammen auf. Und dann wird es am Ende auch wieder abgepumpt, wenn die Folge zu Ende ist. Das mal die volle Experience. Von
klingt aber, muss ich jetzt auch mal, Schmitty, sagen, also das klingt scheiße.
Nee, weißt du, wonach das klingt? Nach dieser, das ist dieselbe Haltung, die er manchmal beim Duell hat. Wenn was? Er so... Ja, wenn er so Freude darin empfindet, er macht dann auch selber mit, das muss man immer zugute halten, ne? Aber wenn er so Freude darin empfindet, jemanden so zu schleifen, wenn er so sich erhebt darüber, über uns, indem er ein bisschen fleißiger ist und ein bisschen mehr so ab kann als wir, weil er es dann so zupackt und beschwert sich und sagt, machen wir jetzt und so, und er erfreut sich einfach an unserer Schwäche dann, weil wir keine Lust haben, irgendwelche scheiß Boote aufzupumpen, für nichts und wieder nichts.
Du vergleichst jetzt gerade, als würdest du ins Bergwerk einfahren, dass ich mit euch mal einen schönen Nachmittag, einen Sommernachmittag auf dem Schlauchboot.
Ja, aber wie du das schon wieder sagst, da müssen wir das auch selber
ja,
aufpumpen. Da kommt
so
schon
gut
wieder sowas.
Hä?
Du männerst da schon wieder so rum.
Gar nicht.
Das ist wieder so. Das müssen wir noch irgendwie unser Essen selber erschlagen oder sowas. Was kommt noch?
Nee, was ist denn da rummännern, wenn man ein Schlauchboot aufbläst? Wo
so
lebt ihr? Was seid ihr für Typen
sollen
geworden?
Sollen wir Whitewater dann auch direkt machen irgendwo hier?
Wir schippern.
An eine Schleuse?
Das ist Fun.
Schleusen-Whitewater machen wir.
Aber ich will das auch nicht aufpusten, Schmidt. Das muss ich auch sagen. Ich bin nicht so ein Typ, der sowas vorher aufpustet.
Ey, ich habe aber so eine...
Das ist so...
Ich habe so eine Maschine, mit der kann man Luftballons aufblasen.
Das
geht
bestimmt. Das habe ich alles, das meine ich doch. Wir müssen da nur so eine Pumpe dranhängen. Aha. Die wird an die Autobatterie gestöpselt. Dann können wir das vor Ort aufpumpen. Ist innerhalb von 10 Minuten aufgebaut. Dann wird das reingelassen. Irgendjemand muss mir den Elektromotor und die Autobatterie reinreichen. Dann ziehen wir die Schuhe aus,
das klingt
gehen
nach,
da rein.
Das klingt nach Urlaub in Polen, ey.
Ich bin richtig schockiert. Ich biete euch an,
warum
dass
müssen
wir
denn dafür so viel tun? Also
ein Freundschaftsnachmittag und das ist so selbst.
Findest du das hier nicht schön?
Die City Slickers, die haben auch gesagt, dass sie irgendwie nochmal Cowboys werden wollen und die gehen raus in die Prärie und die haben was gemacht.
Ja, und am Ende sitzt du da wie Pori auf seinem Hausboot und es regnet 4 Tage.
Ja, dann können wir ja dafür sorgen. Also ich mache mir ja gar keine Hoffnung, dass wir 4 Tage das machen, sondern dass wir einen Nachmittag. Und wir nehmen eine Folge auf, die endlich mal den Namen verdient hat, wo es nicht um Krabben geht.
Ja, gut.
Ja, es ist ja richtig. Ich frage mich nur, ob du nicht, weil du da einfach mehr im Thema bist, so diese ganzen Vorbereitungen, die ja auch interessant sind, also dass du die praktisch einfach, dass du das schon gemacht hast und dann klingelst du durch, wenn so dieser Moment ist, wo man sagt, jetzt kann man ins Boot reinsteigen.
Nein.
Okay.
Ja.
Ja.
Ja gut, aber...
Machen wir das.
Aber wir machen eine Regel aus meiner Kindheit.
Ja.
Wir machen nur die 12er Sonnencreme, sonst wirst du nicht braun. Das haben die gesagt früher.
Echt?
Mittlerweile hier Sonnenschutzfaktor 50 mindestens, ja. Wenn es gäbe 80.
Ja.
Einfach damit natürlich Kindern nichts passiert. Das ist gang und gäbe mittlerweile. Ja. Früher hieß es, nimm mal die 12er, sonst wirst du nicht braun.
Ich weiß auch noch, als wir auf Ibiza waren, du bist auch so ein Sonnenkönig eigentlich, so von der Veranlagung. Also du hast dich auch 12 Stunden nach rechts und links und nochmal in den Rücken und jetzt hier und da.
Ja.
Und danach ging, da warst du ja noch der alte Klaas,
ja.
Dann ging die Lästerei los, wer nicht genauso braun ist wie du. Ja. Du hast auch immer verglichen, guck mal, meine Haare, also hier ist schon ein bisschen braun. Ja. Ist krass, dass du so weiß noch bist. So, guck mal, ich bin hier eigentlich schon so. Hier.
Ich sehe richtig aus wie so ein Golden Toast. Ich sehe richtig aus wie so ein Goldhamster, wenn ich im Urlaub bin, dann kriege ich so goldene kleine Härchen am Arm.
Wie heißen die Bodybuilder von Goodbye Deutschland hier?
Die
so
zwei,
wie die Lady, die liebe ich.
Ja, so genau. Ich sehe eigentlich aus wie eine Frau, die Bodybuilding macht.
Ja,
ja, genau.
Wir sollten in dieser Woche unbedingt nochmal unseren lieben Freund und Kollegen Toni Kroos und seinen Bruder Felix grüßen. Zum einen ist der jüngere Bruder Felix Vater geworden, das erfreut uns natürlich auch. Also herzlichen Glückwunsch.
Und herzlich, zum anderen Glückwunsch.
Gibt es in der aktuellen Folge einfach mal Luppen, die man auch diese Woche noch wunderbar hören kann, bis dann in der nächsten Woche die neue kommt. Eine wunderbare Auseinandersetzung mit einem Besuch von Toni Kroos bei Late Night Berlin.
Ja.
Er hatte nämlich in einem ganz speziellen Spiel, Toni Kroos Unchained, da geht es darum, dass wir gesagt haben, oder du gesagt hast, Klaas, der muss mal von den Ketten, der soll mal so richtig im Internet mal durchdrehen. Nicht immer nur so DFB-like, gutes Spiel, schönes Spiel, alles Gute, sondern mal so richtig für Ärger sorgen. Und da hast du ihn gezwungen, unter einem Foto von Cristiano Ronaldo zu kommentieren, an dem Ronaldo an einem Felsen lehnt, I wish I was the rock. Also ich wünschte, ich wäre der Felsen. Und was dann passiert ist in der Folge nach diesem Kommentar und ob das Ärger gab, das wird da haarklein besprochen.
Also man
das
kann
hat mir große Freude gemacht, das zu hören.
Man kann vielleicht so viel verraten, ohne dass man irgendwas vorwegnimmt, dass man sagt, Cristiano Ronaldo fand das nicht ganz so witzig wie wir.
Hm.
Tja.
Was ich witzig fand, als ich die Folge gehört habe von Einfach mal Luppen, die sagen auch, sie sind Anfänger im Podcast-Business. Ich weiß nicht, wie viele Folgen haben die? 5 oder so bisher? Und wir sind ja ein ganz Mini-Stück weiter und sie haben dann, was uns sehr ehrt, sagt ein Toni Kroos, er hört uns oft, vielen, vielen Dank und er nimmt sich auch manches zum Vorbild. Und das Geilste fand ich, dass er sagt, wir wären so besonders gut darin zu teasen. Das heißt, das Themen anzusprechen und die dann oder zu versprechen, dass die jetzt gleich kommen und sie dann nie zu Ende zu besprechen. Und der hält das bis heute, jetzt platzt die Blase, aber bis heute hält er das für einen künstlerischen Kniff, unsere Dusseligkeit, dass wir einfach immer wieder vergessen, auf Themen einzugehen, die wir mal versprochen haben.
Das ist wie Otto, der hat auch mal gesagt, er spielt jetzt gleich hier so ein Lied und so und dann macht er das aber nie, sondern redet über ganz viele andere Sachen und so. Das war Teil seines Programms, ja.
Also lieber Toni, es ist Vergesslichkeit. Es ist kein handwerklicher Kniff.
Ja, nee, aber das ist natürlich auch eine Fähigkeit, die braucht man jetzt als Fußballer im Prinzip jetzt auch nicht so, ne? Zu versprechen, dass man gleich ein Tor macht und dann
stimmt
doch nicht, ne? Oder irgendwie so einen Pass antäuschen und so. Das sind ja alles so Dinge, die dir
lieber direkt machen.
Lieber direkt Fußball, rein da, genau.
Ja. Und übrigens, das große Vorbild von Toni Kroos, welcher Fußball ist das? Der große Vorbild von Toni Kroos, wo er sogar die Rückennummer sich geholt hat, das erfährt man auch in dem Podcast.
Ach.
Er hat was mit dir zu tun, Jakob.
Bitte?
Was? Ich bin eine Formel vom Toni?
Genau.
Kann man sich ja mal anhören, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich guck mal, wie ich das hier noch abgebogen kriege mit dem Schlauchboot.
Nee.
Ansonsten, nee. Ist jetzt hier eingeloggt.
Willst du jetzt gehen oder wie?
Ja,
also
wieso?
Du kommst später und gehst früher oder wie?
Was heißt früher?
Du Leute, ich könnte noch ein bisschen machen.
Ja, mach doch. Wer hält dich denn auf? Ey? Willst du noch aus dem großen Gatsby vorlesen oder was hat Herr Kaufmann hier noch vor hier?
Ich wollte noch kurz euch an etwas erinnern, was mir deutlich eingefallen ist. Es gab eine Zeit, da haben wir so gebrainstormt im Büro, ne, für irgendwelche Sendungen, das spielt jetzt auch keine Rolle. Und da fanden wir es witzig, und das konnte ich mir jetzt im Nachhinein nicht mehr so ganz zusammenreimen, warum, dass wenn jemand nicht so guten Vorschlag gebracht hat, den als Arschloch zu bezeichnen.
Ja.
Wir fanden das witzig, uns untereinander extrem, also auch so großen Brainstorming-Runden mit 10, 15 Leuten an einem ganz seriösen Konferenztisch uns extremst zu beleidigen.
Ja.
Und dann hat irgendwie Benny was gesagt, und dann hat er gesagt, Benny, du bist ein unfassbares Arschloch, dass du diese Scheiße vorschlägst. Dann ging es aber so weiter, so, ne? Das ist mir neulich nochmal eingefallen.
Die wüsteste Beschimpfung.
Einfach, aber völlig grundlos.
Also da würde jetzt ein Unternehmensberater oder so Coaches, die würden den nicht unbedingt geben.
Ja.
Und dann haben wir uns manchmal gefragt, warum neue Mitarbeiter so ein bisschen stiller sind am Anfang und sich noch nicht so einbringen in die Brainstormings.
Ja, das letztendlich ist das eine Beleidigungsinflation, aber da muss man erstmal durch, ne?
Ja.
Am Anfang ist das komisch.
Du Arschloch.
Ja, man muss erst irgendwann.
Bist du für ein Arschloch?
Wie kannst du das vorschlagen? Was für ein dummer
Wichser.
Das
ist die beschissenste Idee, die ich je gehört habe, du Arschloch.
Ja, man muss auch manchmal auch, wenn man jetzt. Schlimm sind auch so Vorschläge, die so okay sind. Das ist eigentlich das Schlimmste. Wenn einer einen Vorschlag macht, der okay ist, weil dann muss man dann aktiv werden, dann muss man sich dann aus der Rückenlage nochmal an den Tisch und muss sagen, nee, das machen wir jetzt nicht. Bei so einem richtig beschissenen Vorschlag, weißt du, das regelt der Markt. Ne? Das regelt hier der Tisch, da muss ich jetzt nicht aktiv werden und das verbieten oder so, weil das wird sich sowieso gleich nach 2, 3 Nachfragen wird sich das Thema erledigt haben, weil die Idee beschissen ist. Aber so eine okay Idee, von der man auch nicht will, dass sie gemacht wird, weil sie eben nur okay ist, die aber dann in der Not, frisst der Teufel fliegen, dann doch gemacht wird, da muss man dann manchmal wieder so zurückkommen an den Tisch und muss sich dann so richtig engagieren dafür, dass das jetzt nicht gemacht wird, sondern weitergedacht wird, weil die Leute schon kurz davor sind, auch aus Verzweiflung oder Bequemlichkeit oder so dann zuzugreifen und zu sagen, na, dann nehmen wir die jetzt.
Ja,
und da muss man, und da ist es wichtig, dass man das Loch der Demütigung tief gräbt, dass wirklich der andere da nicht mehr rauskommt. Wenn du wirklich mit einem Schlag, mit so einem Erstschlag die Idee vom Tisch haben willst, damit du dich danach wieder zurücklegen kannst und alles weitergeht, musst du sogar zu solchen drastischen Mitteln greifen, dass wirklich du musst es zerstören, bis nichts mehr davon über ist und dann kannst du dich wieder zurücklegen.
Ja, das Problem ist ja bei so okayen Ideen, die genannt werden, da muss man, da hat sich ja jemand wirklich vielleicht Gedanken gemacht, nicht ganz zu Ende gedacht, aber so Gedanken gemacht, da muss man das ernst nehmen. Also musst du ganz schnell, wenn man nicht aufpasst, da erklären, warum das jetzt zum diesem Zeitpunkt nicht das Richtige für die Show ist und dass man da und so. Und das ist schwieriger, als wenn eine beschissene Idee kommt, weil es die Variante ist entweder Arschloch schreien, ne? Das haben wir jahrelang gemacht.
Ja.
Und heute ist es aber so ein Schweigen, so ein kurzer Moment, wo 12 Leute nichts sagen. Und ich frage mich, was deprimierender ist für den, der die Idee eingebracht hat. Ich glaube, ich möchte lieber als Arschloch beschimpft werden für eine Kackidee, als so ein zerstörerisches Schweigen.
Und Jakob, der hat so ein Ding drauf manchmal. A, wenn er beleidigt ist, aber auch wenn eine Idee jetzt nicht so ist, wie er die will, der kann es ja überhaupt nicht verbergen. So, und was er dann macht, also am schlimmsten ist, wenn Jakob so ein bisschen beleidigt ist und irgendwie so seine andere Meinung so hat. Weißt du, zu was, ne? Man hat irgendwie so ein Gespräch, er hat vorher schon gesagt, dass er irgendwie sich aufgeregt, irgendwas passt ihm nicht so, und er will irgendwie, dass was anders ist und so. Und dann ist er so ganz unlustig und so, und er wird auch nicht gekichert und so. Und dann sagt man, ja, Jakob, was ist denn jetzt? Jetzt haben wir ja das ja noch ein bisschen weiter erläutert. Du hast vor 10 Minuten ja schon gesagt, dass du das irgendwie alles nicht gut findest. Jetzt haben wir aber nach 10 Minuten nochmal so die Vorteile herausgearbeitet. Wie siehst du das? Und dann macht Jakob, ja, so, ja, ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich das nicht gut finde. Ne? Also du bist dann so ganz, ja, so schmallippig möchte ich dir sagen. Du bist dann schmallippig und zurückgezogen.
Und wütend.
Und Thomas Martins.
Und wütend, und wütend ist bei dir eine wirklich galoppierende Humorlosigkeit, die da losbricht. Man merkt dann, man hat nicht den Jakob vor sich, der mit sich im Reinen ist, weil natürlich normalerweise jede Information, jeder Satz, der durch den Raum fliegt, wird auf Gag überprüft.
Das stimmt, ja.
So, und wenn das nicht mehr stattfindet,
dann hat er
einen inneren Kampf zu führen.
Wir hatten heute, waren wir verabredet zum Brainstorming für eine neue Show, die wir haben. Und dann kam Jakob da angeschlittert, ne? Und ich mach die Tür auf und ich weiß genau, und das zieht sich jetzt schon seit 2 Tagen, hat er genau diese Laune, die du gerade beschrieben hast.
Ja.
Und man weiß, es hat keinen Sinn. Also haben wir uns angeguckt, haben wir wirklich irgendein ganz anderes Thema angesprochen. Wir saßen bei mir 2 Stunden auf der Couch, hätten eigentlich über die Show reden sollen, haben stattdessen über irgendeinen Kack geredet. Einfach, weil man wusste, heute Sackgasse. Ja, man wird so nur hören, ja, sehe ich nicht so.
Ja, aber das ist doch eine Achtsamkeit, das ist doch nett. Ja. Weißt du, das ist so, ich finde ja schön, dass wenigstens einer so behandelt wird. Ne? Also, dass wenigstens bei einem so, der so sein künstlerisches Parfum da versprühen darf und so, und das dann auch darauf eingegangen wird und so. Gut, dass ich das jetzt nicht bin, als der vor der Kamera ja Pech
gehabt. Das spielt keine Rolle.
Aber das halt grundsätzlich irgendwie überhaupt so eine Sensibilität besteht und berührt mich ja fast.
Ja. Ja. Ich glaube, was mich total deprimiert hat im Urlaub, ist einfach eine Erkenntnis. Es gibt auf der gesamten Erde, und das mal so als Abschlussgedanke vielleicht, gibt es ganz viele Berufe, wo es Notsituationen geben kann, wo dieser eine oder diese eine gebraucht wird, dass der das jetzt löst, weil der was gut kann. Flugzeugabsturz, ist ein Pilot an Bord, der das jetzt hier übernehmen kann, weil der Pilot hat einen Herzinfarkt. Jemand liegt krank auf der Straße, gibt's hier einen Arzt, der mal schnell, ne? Oder das Klorohr, die Scheiße fliegt raus, kann jemand hier mal, der so mit handwerklichem Geschick, gibt's hier jemand im Haus, der sich auskennt, jemand. Es gibt keine Situation, wo so Leute auf der Straße sich sammeln und es ist so eine Notatmosphäre und die Sirene kommt schon aus der Ferne, wo einer sagt, Leute, ist hier irgendwer, der jetzt mal kurz einen Witz machen kann? Wir brauchen hier jetzt den Typ. Ist hier, ach Sie, gucken sich das mal an, was hier los ist. Und dann komme ich so und sage, da liegt ein Bein, da ist der Kopf ab, ja, also könnte man kombinieren, einen Vergleich. Also das gibt nicht diesen Punkt, wo wir jetzt mal groß auftrümpfen, wir alle drei. Das ist nicht gebraucht von der Welt. Darauf will ich hinaus.
Ist das so.
Ja.
Die rennen durch die Gänge und fragen, wer kann denn hier mal am Freitag nochmal einen Witz machen? Also melde dich mal bei denen.
Ja, vielleicht. Ja,
das hat dich so deprimiert, dass wir heute nicht brainstormen können.
Also die Situation, die du da gerade beschrieben hast, so ein Menschenauflauf, von der Ferne kommt die Sirene, überliegt ein Bein im Kopf, das ist im Prinzip der Zustand des Fun-Freitags auf Sat. 1. Da wird dringend nach so jemandem gefahndet.
Aber vielleicht sollte ich da mal unter Führung fahren und mich da mal vorstellen.
Du kriegst sofort, kriegst wahrscheinlich sofort einen Verdienstorden oder sowas. Du wirst sofort mit militärischen Ehren wirst du empfangen als der große Held.
Meinst du, da kriege ich eine Show, wo ich vor so einer angedeuteten Backsteinwand was leisten kann?
Genau, mit einer schönen Grafik.
Okay.
Das ist das große Talent bei ProSiebenSat.1 grundsätzlich, was wir richtig geil können, also wir, damit meine ich den Sender und alle angeschlossenen anderen Produktionshäuser. Was richtig gut klappt, sind immer Logos für Shows.
Ja.
Die sind wirklich eins schöner als das andere. Die kann man sich mal angucken. Die sehen einfach immer toll aus, die Farben passen gut zueinander. Und wenn irgendwo was losgeht, also wenn jetzt praktisch so eine Show losgeht, und das heißt, jetzt kommt hier richtig Energie, jetzt kommt hier richtig PS auf die Straße, da wird das immer symbolisiert, dass einer einen Stecker irgendwo reinsteckt.
Ja,
stimmt.
Und dann...
Der muss aber im Bild Vordergrund sein, mit dem Kabel.
Und dann leuchtet im Hintergrund eine Stadt.
Ja.
Ja.
Mhm. Ja.
Er hat immer so ein Starkstromkabel, immer so Klick, das haben glaube ich schon 10 verschiedene Moderatoren haben irgendwie Stecker irgendwo reingesteckt, damit dann da hinten da die Show in Las Vegas dann anfängt zu leuchten.
Ein neuer Trend ist mir jetzt auch aufgefallen, am Montag hat unser Kollege Steven Gätchen, unser wirklich, wirklich geschätzter Kollege Steven Gätchen, eine neue Show, die heißt
Herzschlagshow.
Und lief auch gut, ist gut gestartet, herzlichen Glückwunsch. Und die haben aber was Neues entdeckt, die haben eine Neuerfindung. Hätte man nicht gedacht, dass die alte Dame Fernsehen immer noch so neue Sachen entdeckt. Und sie haben sich da was vom Kino abgeschaut, von Scorsese und den großen Meistern, nämlich Voice-Over. Also so Gedanken, die eingesprochen werden.
In einer Gameshow,
das hatte ich auch noch nie. Also man guckt irgendwie, wie die Kandidaten da...
Ist das nicht die Aufgabe des Zuschauers?
Ja, der sollte sich die Gedanken dazu machen, ob das jetzt spannend wird oder nicht. Aber irgendwie wurde das wahrscheinlich vor Ort jetzt nicht so in dem Maße gesagt, wie sich das der Sender
gewünscht
hat.
Ich finde es aber eigentlich gut, aber wenn man jetzt...
Ich muss das kurz erklären, sonst machen wir wieder ein Teasing à la Toni Kroos.
Ja.
So, also es hat vielleicht so ein paar, dem Senderredakteur, könnte ich mir vorstellen, hat vielleicht gefehlt, dass der Zuschauer nicht so oft an die Hand genommen wird, wie bei unserem Podcast manchmal. Und da fehlt so ein Jakob, der das dann macht. Und dann hat, glaube ich, ein Senderredakteur entschieden, wir müssen dem Zuschauer gerade ein bisschen mehr erzählen, was er dann sieht. Wir müssen dem sagen, dass das spannend ist, sonst merkt er das gar nicht. Und dann haben die Steven nochmal in ein Tonstudio gesteckt anscheinend und da hat er sich die Gedanken des Zuschauers, die hat er nochmal eingesprochen. Und dadurch, wie in so großen Filmen wie Casino und Goodfellas, hört man quasi die Stimme aus dem Off ganz sauber abgemischt über die Live- Charakter-Show, also eine Spielshow.
Aber was sagt der zum Beispiel?
Es kann aber auch einen anderen Grund gehabt haben, ne? Es könnte auch sein, das war jetzt ein großer Erfolg, ja. Aber das weiß man ja vorher nicht. Dass man einfach sagt, praktisch, wir liefern ja alles. Die Kandidaten, das Publikum, die Show, die Spiele, den Gewinn, die Sendezeit, den Sendeplatz. Nur eines ist immer die unsichere Komponente an dem Erfolg einer Show, ist immer der Zuschauer.
Ja.
Da weiß man ja nie, ob der auch dabei ist.
Ja, gedanklich.
Ja, und es ist jetzt natürlich ultra clever, den praktisch auch schon in die Show zu implementieren.
Ja.
Dass der auch von Anfang an dabei ist. Dass man das schon weiß.
Müsste man das noch mehr so machen, auch dass man sagt, so, was hat der denn heute an?
Das ist eine fertige Welt.
Ja.
Da ist alles dabei, was man braucht. Sogar der Zuschauer ist schon mit. Vielleicht
muss man es noch mehr übertreiben und sagen, so, ja, was hat der denn heute an? Ach, guck mal, das sieht aber teuer aus hier alles. Boah, ja, ja. Oh, warum ist die denn so dick und die will da jetzt den Parcours? Ah ja, okay. Ah ja. So könnte das mal noch mehr an die Hand.
Das ist ein guter Tipp noch.
Ja.
Ja.
Bald.
Bald auf ProSieben.
Ja, du, die nächste beste Show kommt. Irgendwann mal bestimmt.
Ja.
Wer weiß. Und dann freuen wir uns, dass wir das haben.
Jakob, du merkst, ich schinde hier Zeit. Ich will erstmals nicht vom Mikrofon, weil wir haben danach im Anschluss sind wir wieder verabredet zum Brainstormen.
Ja.
Ich frage mich jetzt, Jakob, hat das heute Sinn?
Es hat Sinn, weil ich muss dir ein Kompliment machen. Du bist wirklich ein Sonnenschein.
Ja.
Du hast die seltene Fähigkeit, eine Tüte gute Laune hier auszukippen. Und einmal wieder hat mir dieser Podcast bessere Laune gemacht, als ich vorher hatte.
Ja, das ist doch der Effekt, der nicht nur bei dir, sondern im Idealfall auch bei den Leuten, die das jetzt gerade gehört haben,
und wenn das
passieren
so ist,
soll.
Lass uns ein Like da, abonniert den Podcast, macht uns einen Kommi, wenn wir euch auch hier so gut gelaunt gemacht haben.
Ja, bei mir ist es halt anders, ne? Ich habe hier so eine Tüte gute Laune hingeschüttet.
Du bist leer jetzt.
Und ich bin komplett leer und werde jetzt wirklich mit Tränen in den Augen wieder nach Hause fahren. Da ist nichts mehr mit Brainstorming.
Und wenn ihr Interesse an ein paar schönen Tontöpfen habt, dann meldet euch bei Thomas Schmidt auf Instagram. Ich kann da was für euch machen. Ich habe da ein Thema.
Okay, es gibt offenbar jetzt demnächst einen Rabattcode für Tontöpfe. Also wer das haben will, dann viel Glück noch im Leben.
Ja.
Das war's, das war Baywatch Berlin Summer Breeze. Schön, dass ihr da wart. Es hat mir Spaß gemacht mit euch. Ihr seid...
Wir oder die Hörer?
Die Hörer.
Nicht, mit uns hat nicht Spaß...
Das sage ich euch gleich.
Das hast du an der Euphorie gemerkt, mit der.
Ja, ich weiß gerade ganz. Ja.
Oh, ey, wisst ihr, was ihr wirklich.
Nee, sag nochmal den Hörern.
Ihr wisst, was mir richtig auf den Sack geht. Was weil ihr wisst das ja. Ne? Ihr wisst ja ganz genau, ihr seid ja jetzt nicht seit gestern erst beim Fernsehen und so. Wenn man so eine schwungvolle Abmoderation macht und dann nimmt man sich so ein bisschen so nochmal, das ist ja auch anstrengend, ne? Macht man so, fährt man nochmal so, noch so die Stimme hoch. Ja. Schreibt man da so rum und dann kommt da so wie so ein Typ, der irgendwie sich eine halbe Stunde verabschiedet und dann noch was vergessen hat und nochmal reinkommt, alles kaputt macht. Nach drei Worten sagt einer, was liegt denn hier auf dem Tisch? So, und alles ist kaputt, du kannst einfach von vorne anfangen und dann hast du einen total uneleganten, auch für den Zuhörer, unbefriedigenden Abschluss.
Ja, das ist gerade unbefriedigend. Was hier passiert, ist richtig.
Ja, die haben schon seit zwei Minuten haben die das Ding in der Hand und denken, wann ist endlich Schluss, damit ich ausmachen kann.
Ja.
Das war eine richtige Scheißabmod, du Arschloch.
Jetzt machen wir mal mit Schwung, dass sie so ein Initial auch haben. Jetzt vorbei.
Wir sind jetzt zu viele Leute im Raum, Leute.
Sollen wir rausgehen?
Ja.
Dann gehen wir raus, du sagst ihnen noch ordentlich.
Mach ich, wir sind hier zu viele Leute. Geht mal weg.
Jakob, drehen wir jetzt mal ein Doku?
Könnte ich mal. Muss
Leute,
dir Geld geben.
Mir sind hier zu viele Leute im Raum.
Ja, ich gehe ja raus.
Ich wünsche euch und Ihnen noch einen schönen Tag. Viel Spaß. Genießt euren Urlaub, eure Freizeit, euren Sommer 2020. Euer Klaas Häufer Umlauf.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio-Bummens-Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Drama und Euphorie. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Am 14. März ist die Winterpause zu Ende. Dann geht es weiter mit neuen Gästen, jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wer nicht so lange warten möchte, der kann sich im Club Reflektor ganz besondere exklusive Folgen anhören. Hört gerne rein bei steadyhq.com. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Wir hören uns ab dem 14. März. Euer Jan Müller.